Ein Autor von Format erholt sich schnell von einem Misserfolg. Aber selten übersteht ein mittelmäßiger Schriftsteller unbeschadet einen größeren Erfolg. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat von eben war von Eugene Ionesco oder Eugene Ionesco. War ein französisch-rumänischer Autor und er gilt als bedeutendster französischer Dramatiker der Nachkriegszeit und als ein führender Vertreter des absurden Theaters. Maxe, erleben wir heute ein absurdes Theater.
Ja, das ist die 79. Folge eines absurden Theaters. Es stimmt aber, was er da sagt. Damit ihr da draußen AutorInnen von Format werden könnt, seid ihr heute hier. Denn wir sprechen drüber, was eigentlich passiert vom geschriebenen Buch bis zum Buch im Regal.
Und da passiert eine ganze Menge. Da braucht es mehr als Schreiben. Es braucht viel Zeit, viel Organisation, viel Geduld. Und diese Folge ist eine Art Leitfaden. Also wir haben schon mal eine Folge gemacht vom Leser zum Autor und da waren wir viel am Schreiben, viel am Schreibtisch, viel beim Schreibprozess. Was mache ich mit meiner Idee? Wo möchte ich mit meiner Idee hin? Schreibe ich, um Geld zu verdienen oder schreibe ich für die Schublade? Jetzt allerdings gehen wir einen Schritt weiter, denn ein Buch braucht viel mehr als Text. Ha, was ein schlauer Satz. Ein Buch braucht ein Cover, ein Buch braucht ein Lektorat. Ein Buch braucht einen Buchsatz, ein Buch braucht Buchsatz. Maxe, was braucht ein Buch noch? Einiges.
Naja, da kommt noch Cover hinzu und dann musst du noch das an einen Print-on-Demand-Anbieter schicken. Wir gehen tatsächlich auch darauf ein, was Verlage machen. Also das bezieht sich jetzt weitestgehend auf Self-Publisher, weil Verlage übernehmen natürlich oftmals solche Sachen wie Cover, Lektorat, Korrektorat, Buchsatz. Das ist jetzt wichtig für Self-Publisher, aber auch für VerlagsautorInnen und die, die es werden wollen, ist es interessant zu wissen, was denn eigentlich auf dem Weg dahin passiert. Und ich würde jetzt mal anfangen damit, um was es hier heute eigentlich geht. Also was, also wir haben jetzt den roten Faden festgelegt. Ihr wisst, um was es geht. Ich würde jetzt allerdings noch eine Stufe tiefer gehen, bevor wir dann richtig anfangen. Es gibt auch noch einen kleinen Disclaimer. Also hört am besten gut zu. Kann auch sein, dass die Folge vielleicht ein bisschen länger dauert, weil es ist viel Holz, das wir heute in unserem Skript haben. Also auch wenn wir nicht immer in die Kamera gucken, wir haben ein dickes Skript, da müssen wir jetzt reingucken oder öfter mal reingucken, da steht viel drin. Nehmt es uns nicht krumm. Und der Martin hat es eben schon gesagt, diese Folge soll so ein bisschen als Leitfaden dienen, was eigentlich passiert und was man machen muss, um ein Buch zu veröffentlichen. Wir erklären diese Schritte anhand von dem Projekt Nexus. Ich nenne es noch nicht beim Titel, weil es noch nicht veröffentlicht ist. Wir machen das anhand vom Projekt Nexus von TBR, das dann in den kommenden Monaten im Schreibkollektiv TBR erscheinen wird und das ich als Herausgeber betreut habe und bis dahin noch betreuen werde. Ihr kriegt da so ein bisschen Einblick. Ich werde nichts spoilen, glaube ich. Mal gucken, ob ich mich vielleicht verplappere. Kann ich mich nicht drauf festlegen. Aber ihr habt das dann anhand eines konkreten Beispiels, das ich euch dann immer mitgebe. Darüber hinaus geben wir euch für jeden Schritt des Weges auch Tipps, was ihr beachten könnt, was ihr beachten solltet und wo sich vielleicht Stolperfallen befinden. Denn es ist gar nicht so einfach, zum Beispiel ein gutes Lektorat zu finden oder zu wissen, was eigentlich Buchsatz ist. Das ist was furchtbar Trockenes. Mir macht Spaß, aber es kann furchtbar trocken sein. Und wir halten uns zunächst an das, was Self-Publisher machen müssen. Und im letzten Schritt erklären wir noch mal kurz, was die Verlage dabei machen und wie ihr euch am besten bei einem Verlag bewerbt, wenn Self-Publishing eben nichts für euch ist.
Es gibt ein paar Punkte, die sind wichtig, wenn man sein Buch schreibt. Auf die können wir jetzt nicht eingehen. Wir haben aber Folgen dazu gemacht. Und zwar könnt ihr euch einfach durchscrollen auf unseren Channeln. Die sind auch in den Shownotes. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie Worldbuilding, wie richtig gutes Worldbuilding funktioniert. Wie schreibt man gute Dialoge? Was macht einen guten Krimi aus? Und die erwähnen wir jetzt nicht nochmal extra. Das sind alles so Schreibhandwerk-Themen. Die könnt ihr theoretisch schon, wenn ihr euch jetzt diese Folge anhört, wenn ihr ein neues Buch rausbringen möchtet, weil ihr habt es ja schon geschrieben, in diesem Szenario. Also schaut gern mal rein, ne, was wir so im Portfolio haben. Da gibt es vieles, was euch beim Schreiben hilft. Und ganz wichtig ist auch, alles, was wir jetzt nennen, sind keine festen Regeln, an die man sich halten muss. Allerdings basiert das alles auf den Folgen, die wir bereits aufgenommen haben, auf unseren Erfahrungen als Autoren, Lektoren, Self-Publisher, Herausgeber, Schreiber von allen möglichen Themen, von Artikeln bis zu Marketingtexten. Wir haben in unserem Leben viel geschrieben, deswegen haben wir auch viel zum Weitergeben. Kann sein, dass die Liste nicht vollständig ist von dem, was wir hier erzählen, aber das macht nichts. Es reicht auf jeden Fall, um später einen guten Überblick zu haben. Heißt, ihr habt die Folge besser gehört als nicht.
Ja. Das hast du gut gesagt. Und bezüglich der passenden Folgen, wenn wir passende Folgen zu den einzelnen Schritten schon im Portfolio haben, dann werde ich die Titel dazu auch nennen. Also haben wir nicht immer, ne, weil wir haben zwar schon Interviews gehabt mit LektorInnen zum Beispiel, die werde ich dann nennen. Und wenn es passt, dann nenne ich die Folgentitel und ihr könnt die euch direkt aufschreiben oder direkt danach suchen.
Also fangen wir an. Das Fließband wurde angeschmissen. Wir sind an der ersten Station, bevor wir das Band weiterlaufen lassen können, müssen wir Nummer 1 das Buch jetzt an dieser Station schreiben, Maxi.
Richtig. Und bei jedem Punkt werde ich euch einen kurzen Überblick darüber geben, wie es denn beim Projekt Nexus für TBA abgelaufen ist, wie das war. Und dann gehen wir noch auf so einzelne Unterpunkte ein, die eure Fragen beantworten können. Buchschreiben. Im Falle vom Nexus war das relativ einfach, in Anführungszeichen. Das wird wieder eine Kurzgeschichtenanthologie mit 8 Kurzgeschichten. Auch wieder eine von mir. Martin, du bist diesmal nicht dabei. Das ist schade, aber so ist es. Und das heißt, diese Kurzgeschichten wurden quasi von jedem Einzelnen geschrieben. Ich musste die im Prinzip nur einsammeln, sozusagen. Also es ist eine Kurzgeschichtenanthologie. Und wie jeder Autor oder jede Autorin seine oder ihre Kurzgeschichte geschrieben hat, war ihm oder ihr überlassen. Ganz easy also.
Wenn 8 AutorInnen ihre Geschichten schreiben, dann macht das ja vermutlich jeder so, wie er möchte, mit einem Programm der Wahl. Die meisten, beziehungsweise die wenigsten, schreiben heute wahrscheinlich noch auf der Schreibmaschine. Und gerne wird Word genutzt. Ich habe noch von keinem gehört, der Notepad oder den Texteditor für sein Buch verwendet. Zum Glück. Es gibt aber auch ja, so das Hollywood unter den Softwaren, zum Beispiel Papyrus Autor oder ähnliche große Programme. Und ich glaube, Papyrus Autor ist eins, das du am liebsten verwendest.
Alter, Papyrus Autor, beste. Also ihr wurdet leider nicht gesponsert oder sowas. Aber über Papyrus Autor bin ich mal zufällig gestolpert. Und das ist, wie du gesagt hast, das ist der Ferrari unter den Schreibprogrammen. Es gibt noch andere Schreibprogramme, Scrivener zum Beispiel, das ist auch nicht schlecht. Und wie du gesagt hast, man kann mit Word schreiben, man könnte theoretisch auch mit Notepad schreiben. Das ist jedem selbst überlassen. Aber Papyrus Autor ist, wenn man jetzt frisch anfängt mit dem Schreiben, dann die Software kostet 200 Euro, was gar nicht mal so teuer ist dafür, dass sie kein Abo hat. Aber es ist halt erstmal ein Investment. Aber gerade wenn ihr schon ein bisschen tiefer drin seid und dann auch so Funktionen zu schätzen wisst, wie du kannst einfach in einem Klick alles als Normseiten rausgeben, du kannst dir nur Dialoge anzeigen lassen, du kannst ein Denkbrett verwenden, du kannst dir Szenen anlegen, du kannst dir eine Timeline anlegen, lauter so Zeug, was man halt als Autor oder als Autorin braucht, dann ist dieses Programm meiner Meinung nach unschlagbar. Also Papyrus, wenn ihr uns da draußen hört, euer Programm ist geil, ihr kennt unsere Adresse, wenn ihr uns sponsern wollt, wir sind bereit.
Ich habe immer noch die Testversion, deswegen gerne, Knickknack, vielleicht geht da was. Ja. Jetzt habe ich mein Programm offen, Maxi. Was muss ich klicken? Was muss ich machen?
Just fucking do it. Also das ist auch immer so ein bisschen, das ist so diese große Hürde, finde ich, wenn du halt schreiben willst. Manche selbst hocken sich halt einfach hin und schreiben, die gibt's auch, aber bei mir zum Beispiel war es so, ich habe erst so einen Anstoß gebraucht, so einen Pfropfen, der bei mir gezogen werden musste, damit es losgeht. Aber das Beste ist einfach hinhocken und loslegen, weil die Erfahrung kommt mit der Erfahrung.
Und es gibt dann natürlich die große Frage, muss man das Schreibhandwerk beherrschen? Werde ich als AutorIn geboren oder werde ich das im Schreibprozess? Schwierig zu beantworten. Erfahrung und viel Schreiben hilft schon mal beim Schreiben einer Geschichte und es hilft immer, sich mit dem Handwerk auseinanderzusetzen. Es macht die eigene Schreibe viel besser und hilft auch, die Geschichte irgendwie zielgenauer zu erzählen. Maxe erzählt immer gern von einer Brandon Sanderson Playlist auf YouTube, die er, glaube ich, schon öfter verlinkt hat in den Shownotes als alles andere. Man kann bei Null anfangen, man kann seine Idee einfach mal runterschreiben. Es liegt immer daran, wo man hin möchte, was man erreichen möchte. Vielleicht hat auch irgendjemand einen Stil, wo man sagt, boah, ist das geil und man muss gar nicht mehr viel machen. Man kann aber natürlich immer wieder Regeln nachgucken. Man kann das Handwerk nachgucken, wenn man Sachen erreichen möchte. Wenn man zum Beispiel eine Szene ganz traurig machen möchte und man kriegt es ums Verrecken nicht hin, weil man nicht weiß, was man tun soll. Spätestens da muss ein Schreibratgeber her, einfach um zu verstehen, wie man Emotionen in eine Geschichte baut, damit es dann am Ende, damit dann beim Leser am Ende das ankommt, was man eben ankommen lassen möchte.
Ja, das hast du ziemlich, ziemlich optimal gesagt. Also der Meinung bin ich auch. Und man kann dem Handwerk gegenüber natürlich ganz geteilter Meinung sein. Aber ich denke immer, je mehr man weiß und je mehr man weiß, was man tut, desto einfacher wird's auch am Ende. Und Handwerk und Kreativität stehen sich auch gar nicht im Weg, sondern Handwerk hilft einfach, die eigene Vision des Buches, das man schreiben möchte oder der Geschichte, die man schreiben möchte, das an Lesende zu bringen. Wir hatten es letzte Woche mit der Fanny drüber in der, wir hatten es in der letzten Folge mit der Fanny drüber über Selbstreflexion und Handwerk und die sagte, dass wenn jemand schreibt und möchte da tiefer einsteigen und reflektiert darüber, was er eigentlich machen möchte oder sie machen möchte, dann kommt das mit dem Handwerk ganz automatisch und vielleicht ist die Brandon Sanderson Playlist, die ich auch hier wieder verlinken werde, der richtige Startpunkt für euch. Für mich war es das. Also ich habe da wahnsinnig viel rausgezogen.
Ganz wichtige Regel ist, schreibt einfach mal zu Ende. Ihr habt eure Idee, ihr möchtet euer Buch schreiben. Schreibt drauf los. Denkt das ganze Ding nicht tot. Es sieht keiner. Ne? Ja. Das, was auf Papier steht, das seht erstmal nur ihr. Es muss in erster Linie erstmal, sag ich mal, euch gefallen. Und was ihr da habt, das könnt ihr dann formen, wie ihr es braucht. Wenn nichts auf dem Papier ist, das sage ich immer, wenn nichts auf dem Papier ist, habt ihr auch nichts, mit dem ihr arbeiten könnt.
Ja, eben. Und diesen ersten Draft, der ist A, nie perfekt und den kann man immer noch überarbeiten und es kommt auch da auf die Person drauf an. Ne? Also ich bin jemand zum Beispiel, ich schreibe nicht so schnell, aber meine ersten Drafts sind zu 90% schon ins Reine geschrieben, weil ich da einfach sehr, weil ich da im Schreibprozess öfter mal drüber bügle und andere zum Beispiel schreiben erstmal völlig ohne drüber nachzudenken runter und bügeln danach im großen Stil drüber und da gibt es kein richtig und kein falsch.
Genau, also Punkt 1 heißt, schreibt das Buch, ihr braucht ein Buch, um ein Buch verkaufen zu können. Ne, habt ihr nichts, verkauft ihr Versprechen und das kaufen, glaube ich, Leute sehr ungerne. Wenn ihr aber mehr zu diesem Buch schreiben wissen wollt, haben wir Folgen für euch, einmal vom Leser zum Autor, haben wir schon erwähnt und eine meiner Lieblingsfolgen, Schreibratgeber, Zwangsjacke oder Schlüssel zur Freiheit. Und Schreibratgeber, das sind so Bücher, die liebe ich einfach, weil ich sie lese wie Romane, aber man blättert sie durch, man liest einen Tipp und dann macht's Klick im Kopf und denkt sich, ach, schlau, ist das geil, das werde ich ab jetzt immer so machen. Ich lebe die, ich brauche meinen Arm hier ausstrecken, meinen rechten und dann habe ich 4 Stück in der Hand, weil ich die immer präsent haben möchte. Ups, einem zum Beispiel hier Crime, Krimis und Thriller von Larry Beinhardt. Hört ihr zum Beispiel in der Folge mit den Krimis. Dann habe ich hier nochmal Krimis schreiben. Also Krimis wird bei mir groß geschrieben, wenn Krimis bei mir. Das Ding ist, nicht weil ich unbedingt einen Krimi schreiben möchte, aber Krimis haben dieses Smarte, dieses ich möchte jemanden überführen, da muss jemand schlauer sein als ein anderer, da müssen Beweise gefunden werden etc. Und ich finde, wenn man sich so ein Wissen aneignet, wenn man also die Kniffe kennt, dann kann man das auf seine Geschichte irgendwie übertragen. Ja. Und dann will ich noch weiter angeben, dann habe ich hier von der Elizabeth, oh Gott, wie heißt sie, Elizabeth George, genau, Elizabeth George, Wort für Wort habe ich in meiner Nähe und mein Lieblingsbuch zu dem Thema Creative Writing von ISF Alzoy. Und dann kommen rechts noch so ein Podcasting-Buch und ein Prozentmethode, das brauche ich jetzt nicht zeigen, aber damit will ich sagen, wir reden nicht nur über Schreibratgeber, sondern vor allem ich nehme die brutal ernst, ich feiere die voll raus, weil die Spaß machen. So viel dazu.
Mal davon abgesehen, dass du ja Lektor bist und...
Und das eh brauche, das Wissen.
Ja.
Ja, man fühlt sich halt einfach besser, in Anführungsstrichen, wenn man weiß, was man tut. Man fühlt sich nicht so verloren auf den leeren Seiten oder auf den vollen Seiten. Weiß man, wonach man suchen muss. Also, schick mir das Buch weiter.
Hä? Buch weiterschicken, was?
Ja, in die nächste Station.
Auf unsere Ach so, Fließband. So meinst du.
Also, da hat er das Bild nicht verstanden.
Jetzt habe ich es verstanden. Das Buch ist geschrieben, es muss Buch überarbeitet werden. Bei uns im Nexus war es so, dadurch, dass wir ja 8 Leute waren, haben wir uns einfach zusammengerottet und haben uns quasi gegenseitig Test gelesen. Also wir haben geguckt, dass immer so 2 Leute eine Geschichte Test lesen und dann ihren Senf dazu abgeben. Und Testlesende sind zum Beispiel eine Möglichkeit, um schon mal ein Gefühl zu kriegen, wie eure Geschichte oder euer Schreibstil oder das, was ihr damit erreichen wollt, zu bekommen. Man muss nicht zwingend mit Testlesenden arbeiten, aber es kann durchaus ganz hilfreich sein. Wichtig zu wissen, Testlesende kann Mama, Papa, Geschwister, können Freunde sein, das können andere AutorInnen sein. Und da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Gerade bei Freunden oder Familie, die lesen das natürlich mit ihrem subjektiven Blick. Na, die können da nicht drauf gucken, können ja nicht sagen, ja, der Charakter der Hauptfigur funktioniert aber nicht. Da müsst ihr dann ein bisschen aufpassen und quasi dann übersetzen, was die euch sagen. Aber Testlesende sind immer grundsätzlich eine gute Idee und nie verkehrt.
Ja, es kommt halt immer darauf an, wem es gibt, weil Leute sind einfach oft auch einfach höflich und denken sich, ich würde dem jetzt nicht sagen, dass Person XY Schund geschrieben hat. Oder ihr braucht euren Romance-Roman keinem Horror-Fan geben, weil der wird den nicht gut finden. Und wenn ihr nur einer Person euer Buch gebt und da sagt, hey, das und das muss geändert werden, dann müsst ihr das nicht ändern, weil eine Person ist ziemlich wenig Feedback und nur weil eine Person vielleicht eure Story nicht verstanden hat, versteht es vielleicht eine andere. Deswegen sucht euch gern eine Handvoll Leute raus, denen ihr vertrauen könnt, die ehrlich zu euch sind und die lasst ihr euer Manuskript lesen. Und gerne auch Leute, von denen ihr eben wisst, dass die euch nicht mit Samthandschuhen anfassen müssen.
Das ist gut. Ehrliche Kritik ist die beste Kritik.
Ja. Und wenn das dann zurück ist und ihr dann Kommentare vielleicht eingebaut habt und alles soweit eigentlich meint, fertig zu haben, dann lasst das Ding liegen. Wie lange kann man nicht sagen, aber mindestens eine Nacht. Es tut oft gut, über Sachen eine Nacht zu schlafen. Sagt man das so? Ja, sagt man so.
Ja.
Es tut gut, eine Nacht drüber zu schlafen und dann hat man oftmals einen frischen Blick drauf, verarbeitet vielleicht unbewusst auch vieles und versteht dann Dinge besser, die andere vielleicht meinten oder weiß dann plötzlich, wie man wohin führt, wo man eigentlich hin wollte, besser. Also einfach mal liegen lassen, sich keinen Druck machen. War das Goethe oder irgendwer hat mal gesagt, nichts ist so wichtig, als dass es keine 5 Minuten warten kann. Und das ist ein Satz, den ich sehr schön finde und den kann man hier gerne beherzigen.
Ihr könnt es natürlich auch einfach, wenn ihr die Zeit habt, einfach auch ein paar Monate liegen lassen. In diesen 6 Monaten, gehen wir mal einem halben Jahr aus, verändert ihr euch immer weiter. Ihr bekommt vielleicht neue Ideen zur Geschichte, ihr werdet neue Erfahrungen machen. Und wenn ihr das dann nochmal mit frischen Augen anguckt, weil ihr einfach Monate nicht drauf geguckt habt, dann seht ihr nochmal mit anderen Augen, was da geschrieben steht. Das kann man nicht immer machen, wenn man eine Deadline hat zum Beispiel, aber wenn ihr keinen Druck habt, dann lasst es ruhig mal auch ein paar Tage helfen, schon einfach liegen. Was ich gerne mache, ich mache mir gerne Notizen während des Schreibens und bei Papyrus geht das auch einfach über so eine Notizfunktion. Du machst einen Doppelklick an die Seite, nimmst Papier und hast direkt so ein Notizzettelchen und Ideen kommen einem auch manchmal während des Schreibens. Bei mir ist es dann irgendwas, was ich vielleicht später brauche oder bei einer Reihe in einem späteren Teil. Oder ich denke mir, ah, scheiße, diese eine Information, habe ich die vorher schon mal erwähnt? Ich sollte die vorher nicht erwähnen. Und dann erinnere ich mich quasi selbst daran, auf was ich achten soll beim Überarbeiten. Also das hilft auch, wenn ihr solche, ich nenne es mal Hirnfürze habt, schreibt die euch ruhig auf. Ich habe dann einen langen Notizzettel und da steht beim Überarbeiten beachten und dann kommen Bullet Points, auf was ich achten muss. Und manchmal sind das auch ganz triviale Sachen und das kann auch helfen, so als Gedankenstütze.
Was ich mache, weil ich mag es überhaupt nicht, mich hinzusetzen beim Schreiben und nicht zu wissen, wie geht's weiter, weil ich will schreiben und nicht darüber grübeln, was ich jetzt schreibe. Und ich mache es immer so, wenn ich eine Szene geschrieben habe, mache ich auch bei meiner Kurzgeschichtensammlung gerne so, ich schreibe die Szene fertig, weil ich mir denke, okay, jetzt bin ich eigentlich zufrieden und ich mache Feierabend, dann mache ich immer ein paar Mal Enter und schreibe drunter ein paar Stichpunkte, was in der nächsten Szene vorkommen soll, sodass ich mir die Stichpunkte quasi einfach dann nur noch copy-pasten muss und halt an die entsprechende Stelle setzen mit, keine Ahnung, er schaut sich dieses Bild an und stellt fest, dass... Dann weiß ich nämlich, dass wenn ich mich dann am nächsten Tag oder so hinsetze und weiterschreibe, dass das passieren muss, dass ich jetzt dann quasi darüber schreibe. Mir hilft das viel, weil ich dann nicht erst nachdenken muss, so okay, das ist passiert, was passiert als nächstes, ne? Weil so durchgeplottet bin ich nie und halt diese kurze Notiz an den Zukunfts-Martin, die hilft da immer wahnsinnig.
Mache ich tatsächlich ganz genauso. Also ich versuche immer, Szenen zu Ende zu schreiben, wenn ich kann, und dann quasi mit einer neuen Szene anzufangen, wo vom Vergangenheitsmax dann auch schon Notizen drinstehen, die er vielleicht sogar mal vor Wochen oder Monaten da eingetragen hat. Aber zurzeit bin ich auch an einer Stelle in meinem aktuellen Buch, wo ich einfach eine ziemlich lange Szene habe, von der ich auch weiß, dass sie ziemlich lang ist, die ich nicht in einem runterschreiben kann. Und da mache ich es ganz genauso. Da schreibe ich dann auch so Notizen hin, so von wegen, ja, da passiert das und dann muss noch das passieren und dann ist ein Zeitsprung und dann passiert das und dann weiß der Zukunftsmax, ah ja, so geht's weiter und dann kann sofort wieder im besten Fall in diesen Stream of Consciousness einsteigen und kann direkt weiterschreiben. Also super guter Tipp.
Und wenn ihr schreibt, dann sind Rechtschreibung und Grammatik erstmal zweitrangig. Das passiert alles beim Korrektorat später, kommen wir dann noch. Wichtig ist eher beim Überarbeiten, dass der Inhalt passt und die Stringenz der Geschichte. Hier geht es darum, die Geschichte eben so gut zu machen, wie ihr könnt. Kleinere Fehler, Ergebniskosmetik passiert dann eher hinten raus.
Ja, das hast du ziemlich gut gesagt. Also klar, wenn ihr euch ein Schreibfehler auffällt, dann korrigiert ihn um Himmels Willen. Aber manchmal lese ich auch über eine Sache dreimal drüber und stelle fest, dass da immer noch ein Wort fehlt. Und ich denke mir, haben das die drei Maxes vorher nicht festgestellt? Das ist dann halt einfach so. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, stellt euren inneren Kritiker oder die innere Kritikerin ab. Es gibt keine Geschichte, die perfekt ist. Nicht mal in Büchern, die veröffentlicht sind. Nicht mal, keine Ahnung, denkt an ein irgendwie super bekanntes Buch, Herr der Ringe. Das ist nicht perfekt. Keine Geschichte ist perfekt. Und beim Versuch, die Geschichte perfekt zu machen, verschlimmbessert ihr möglicherweise noch. Und wir werden jetzt gleich sehen, da kommen wir dann zum nächsten Punkt, da reiben wir uns schon ein bisschen die Hände. Ein gutes Lektorat wird aus eurer Story noch was rausholen, und zwar die Sachen, die ihr als Autorin überseht, weil ihr einfach betriebsblind seid.
Ja, also wir schieben auf dem Fließband das Buch weiter. Jetzt ist es geschrieben, jetzt ist es Test gelesen. Jetzt könnt ihr an die nächste Instanz gehen. Ein Lektorat. Und was ist ein Lektorat, Maxe? Ich erkläre es dir mal, falls du es nicht weißt. Ein Lektorat kümmert sich je nach gebuchter Leistung um Storytelling, Inhalt, Struktur und oder Stil. Kommt halt auf das Paket an, was die Lektorin anbietet. Und eine Lektorin ist wieder da, beziehungsweise ein Lektor, eine Lektorin ist wieder dazu da, sich das Skript zu eigen zu machen, noch um quasi einem Bestätigung zu geben, beziehungsweise einen in den Himmel zu loben. Wichtig ist, weil man das auch oft liest, dass Lektoren quasi ja ihre eigenen Ideen mit einbauen und sagen, so und so wäre es doch viel besser, hier schreibt es doch so und so. Das ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, mit dem zu arbeiten, was da ist. Mehr sie respektiert immer die Vision der schreibenden Person und eine Lektorin arbeitet immer auf Basis ihrer Aus- beziehungsweise Weiterbildung und so objektiv, wie es mit Hilfe des Schreibhandwerks eben geht. Auch wenn man Eigenheiten nicht abstellen kann, ist dein Lektorat immer so wenig subjektiv, wie es halt eben einfach geht. Und dein Lektorat ist auch eine Weiterbildung für den Autor, für die Autorin, denn wir lernen aus den Kommentaren, die man uns gibt. Es wird der Finger auf Fehler gelegt und im Optimalfall nicht nur der Fehler benannt, sondern auch erklärt, worum es ein Fehler geht. Und dann möchte man das natürlich beim nächsten Mal auch aus der eigenen Motivation heraus selbst besser machen und hat dann halt die Mittel dazu bekommen.
Genau, das hast du sehr gut erklärt. Ich als Lektor versuche auch immer, wenn ich eine Notiz mache, dann sage ich auch immer, wieso ich jetzt an dieser Stelle Bauchschmerzen habe oder warum ich da eine Baustelle sehe. Also ich erkläre wieso. Ich gebe eine Alternative, was die bessere Möglichkeit wäre und erkläre auch die. Also wenn ich eine Notiz mache, dann möchte ich auch, dass mein Kunde oder meine Kundin genau weiß, warum ich jetzt was da wie geändert habe. Und nach gut Dünken raus machen wir das nicht. Also mit wir meine ich mit Martin, mich und die Aileen bei Plus 3. Wir verlassen uns immer auf unsere Weiterbildung, klar, und erklären immer, was Phase ist. Natürlich ändert man als Lektor oder Lektorin auch Sachen direkt im Text. Ne? Das sind oftmals stilistische Sachen, ne? Das, was man dann auch einfach als Autorin sieht, also man macht das mit Änderungsverfolgung, das heißt, man sieht, was der Lektor oder die Lektorin geändert hat und kann es entsprechend auch ablehnen, wenn man anderer Meinung ist. Ganz wichtig, Lektorat sind immer nur Vorschläge. Beim Projekt Nexus war es so, dass ich das ganze Ding einfach lektoriert habe.
Da waren es dann keine Vorschläge, ne? Sondern das Gesetz. Ja.
Ich wünschte, es wäre so einfach. Nein, ich habe tatsächlich alle Geschichten bis auf meine eigene. Die hat Nika vom Lektorat Subtext lektoriert. Grüße gehen raus. Aber die anderen 7 habe ich alle durchlektoriert. Und ja, so konnte ich im Prinzip sicherstellen als Herausgeber, dass alles aus einem Guss kommt. Ne? Weil es gibt da so ein paar Eigenheiten in der Geschichte. Also es gibt eine Figur, die kommt mindestens in jeder Geschichte vor. Und noch eine zweite Figur, die in mehreren Geschichten vorkommt. Und da braucht es einfach eine gewisse Stringenz. Deswegen war es einfach naheliegend, dass ich das ganze Ding lektoriere. Auch bei Between Cracks übrigens habe ich das Lektorat gemacht. Und meine Geschichte hat damals auch die Nika lektoriert. Also ein Lektor, der sich um ein Projekt kümmert, ist immer von Vorteil. Martin, woran erkenne ich denn eigentlich ein gutes Lektorat, wenn ich denn jetzt mal eins suche?
Da gibt es mehrere Punkte, die man beachten kann oder die es zu beachten gilt. Klar, schwarze Schafe gibt es immer und überall und nicht alle Punkte garantieren ausnahmslos, dass ihr an den optimalen Lektor, an die optimale Lektorin kommt. Aber wenn jetzt viele dieser Punkte, die wir aufzählen, erfüllt sind, dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, eine gute Dienstleistung zu bekommen. All die Punkte, die hier jetzt genannt sind, ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, aber eben haben wir auch bei Plus 3 unserem Lektorat so aufgezählt, weil wir euch jetzt natürlich nicht irgendwas versprechen wollen und dann selbst nicht so umsetzen, sondern das, ich glaube sogar alles, was wir hier nennen, gibt es auch bei uns. Und ich finde, das ist eigentlich so der Standard, der gegeben sein sollte, wenn man eben ein Lektorat anbietet, damit man den Leuten auch die Angst nimmt vor dieser Dienstleistung, die ja auch nicht immer wenig kostet. Mhm. Und Max, wir fangen mal mit dem ersten Punkt an, was gegeben sein sollte, einfach um die Leute abzuholen.
Also das Wichtigste ist, dass der Lektor oder die Lektorin auf ihrer Webseite oder auf ihrer Webpräsenz Angabe über die Art der Vorkenntnisse macht, also damit man weiß, okay, was hat die Person denn eigentlich gemacht, um diesen Beruf als Lektorin auszuüben. Das Problem in Anführungszeichen am Lektor oder der Lektorin ist, es ist kein geschützter Beruf. Das heißt, jeder kann sich Lektor oder Lektorin nennen, der oder die möchte. Ich habe hier noch einen wichtigen Hinweis und das ist, das klingt so doof, aber nicht ganz einfach zu verdauen für den einen oder anderen. Ein Studium oder veröffentlichter Autorin zu sein, sind gute Zusätze. Das alleine reicht als Arbeit, als Lektorin arbeiten nicht aus, weil ein Nur weil du Bücher veröffentlicht hast, heißt es ja nicht, dass du bei anderen gut Bücher lektorieren kannst oder du hast verstanden, wie Storytelling funktioniert oder was eben alles dazugehört. Und ein Germanistikstudium zum Beispiel hilft natürlich immens, die Sprache zu verstehen und ein Gefühl dafür zu haben. Aber auch da kriegst du eben nicht gelehrt, was Storytelling bedeutet, wie Character Arcs funktionieren und so weiter und so weiter. Also Bücher lektorieren und Bücher schreiben ist eine eigene Kunst für sich, die eigenen strukturellen Regeln folgt.
Oft liest man auch, weil ich seit jeher gerne Bücher lese, ja. Bin ich der optimale Partner für dein Manuskript. Ist halt schwierig, weil klar, natürlich kann es auch Naturtalente geben, die einfach irgendwie Storytelling und Worldbuilding und so drauf haben und weil sie viel lesen, können sie das auch umsetzen. Aber auch ich habe mit Anfang 20 sehr viel gelesen. Ich glaube, ich habe mehr gelesen als andere in meiner Klasse, aber deswegen war ich noch kein guter Lektor. Deswegen da bitte aufpassen. Klar, lesen hilft. Wer viel liest, kennt sich natürlich aus, weiß auch so, was auf dem Markt ist. Ist natürlich auch wichtig für einen Lektoren zu wissen, wie man dann eben vielleicht die Zielgruppe anspricht. Aber viel lesen reicht nicht aus. Was wir hier auch noch stehen haben, finde ich gut, ist fehlerfreie Online-Präsenz. Denn die suggeriert nämlich Sorgfalt. Und damit meinen wir nicht nur Rechtschreibfehler, in der Beschreibung der Korrektoratsleistung, sondern auch Sachen wie, keine Ahnung, wenn auf der Homepage die Bilder nicht laden und man sieht irgendwie nur so Fehler etc. Und wenn man sieht, okay, die Person, die kümmert sich nicht um ihre Webseite, hoffentlich kümmert die sich nicht genauso um mein Lektorat dann. Deswegen schaut da gerne immer zweimal hin, ob das alles so gut aussieht, ob es liebevoll gemacht ist, ob die Leute dahinter stehen, was sie da machen, oder ob das halt einfach 0815 schnell gemacht ist. Hauptsache, es steht was da.
Ja, gut gesagt. Wichtig, oder was heißt wichtig, ein guter Indikator für ein gutes Lektorat sind auch immer Online- und Social-Media-Beiträge zu Storytelling, speziell zu Storytelling. Und wieso ich das sage, ist, es gibt viele Lektorate, die haben eine Post auf Instagram zu das Fehler, also das mit einem S und das mit zwei S oder Vampirverben oder eben so Sachen, die man eben leicht, ich sag mal, googeln kann. Die Sachen sind wichtig. Ich will die nicht despektierlich hier kommentieren, aber wenn es eben um Inhalt geht oder Storytelling oder Struktur, das ist teilweise so abstrakter Mist, da steigt nicht jeder durch und das macht auch nicht jedem Spaß und das ist vollkommen okay. Aber es ist ein guter Indikator, wenn sich ein Lektor oder eine Lektorin genau damit auseinandersetzt, weil er dann eben diese ganzen Feinheiten oder sie diese ganzen Feinheiten einfach kennt. Und das kommt am Ende euch zugute, wenn ihr den Lektor oder die Lektorin bucht.
Ich mache gerne immer so Posts, vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, zu Genres, vor allem Thriller und Krimi. Und die beinhalten ja auch manchmal Gewalt, diese Bücher etc. Und da schreibe ich im Post gerne, was man dann eben für das jeweilige benötigt. Weil ich das cool finde, weil ich den Leuten da draußen auch eine Inspiration geben möchte. Ich habe einen Post, jetzt habe ich schon gesagt, zum Thema Gewalt gemacht und es gibt ja mehrere Arten von Gewalt und Gewalt kann man in seiner Geschichte auf unterschiedliche Wege einsetzen. Und wenn ihr euch denkt, ah ja, was gibt's denn da, dann schaut doch einfach mal bei unserem Instagram-Channel vorbei, weil Filme wie John Wick zum Beispiel enthalten unterschiedlichste Formen der Gewalt, die sie unterschiedlich einsetzen, was man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Und sowas mitzugeben, macht mir als Lektor Spaß und euch da draußen hoffentlich auch, weil es dann irgendwie Klick macht. Und das ist dann eben auch ein bisschen was anderes als zum Beispiel das zu erklären, weil ich so die Chance kriege, euch zu zeigen, dass ich in diesen Themen drinstecke, dass die mir Spaß machen. Weil ich finde, ist auch der nächste Punkt, Lektorate sind spezialisiert, also zielgruppenorientiert. Und ich mag eben Krimis und Thriller, wie ihr es auch an den Büchern eben gesehen habt. Und da fühle ich mich zu Hause und da meine ich auch, den Leuten was mitgeben zu können. Und deswegen richte ich zum Beispiel auch mein Social Media, meine Posts darauf aus, weil was bringt es mir, wenn ich selbst irgendwie zusammen google, was in der Romance gut läuft und es euch dann da einfach runterschreiben und ihr merkt so, der wirkt aber gestellt, der Post. Ist keinem mitgeholfen. Genau.
Nee. Vor allem, du hast jetzt gerade mit deiner Rotzbremse dich schon vorangetastet. Du kannst vor allem nicht einfach als Krimi-Lektor und als Thriller-Lektor Romance lektorieren, weil die Zielgruppe eine ganz andere Art von Erwartungen hat. Ne, die erwarten nicht, dass die Romance spannend ist, sondern die soll eben möglichst unspannend sein. Und das kann nur eine Lektorin oder ein Lektor leisten, die sich selbst mit diesem Genre auskennt und genau weiß, was für Lesemotive die Zielgruppe zum Beispiel hat. Deswegen, ich kann mich daran erinnern, als ich als Lektor angefangen habe, hat meine Frau Eva zu mir gesagt, ja, aber ist nicht jeder potenziell deine Zielgruppe, der schreibt? Dann sage ich, nee, weil ich eben nicht Romance lektorieren kann oder ich kann keine Sachbücher lektorieren oder sonst irgendwas, weil es einfach nicht in meinem Expertisenspektrum liegt. Was auch nicht im Spektrum des Lektors oder der Lektorin liegen sollte, sind zusätzliche Dienstleistungen. Man sieht es ganz oft, dass auf der Webseite ein Lektorat angeboten wird, ja, aber dann auch noch ein Cover und dann vielleicht auch noch Illustrationen. Und das ist, sollte eigentlich immer erstmal ein Ausrufezeichen bei euch hervorrufen, denn natürlich kann die Person auch Cover machen und Illustrationen machen. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber dann sollte das im besten Fall auf einer extra Webseite stattfinden, weil eben Cover und Lektorat doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Dasselbe gilt übrigens, wenn jemand eine Seite hat, der Lektorin ist oder sie als Lektorin verdinkt, wo dann auch nebendran direkt die Bücher als Autorin stehen. Das hat auch immer so Geschmäckle. Deswegen, wenn ihr einen Lektor oder eine Lektorin sucht, dann am besten jemanden, der sich nur darauf spezialisiert und wenn er dann irgendwie noch nebenher Cover macht, am besten auf einer eigenen Webseite. Ist nicht immer gegeben, das heißt auch nicht, dass das ein K.O.-Kriterium ist, dass jemand kein guter Lektor oder keine gute Lektorin ist, wenn er oder sie auch Cover anbietet, aber es ist immer ein ganz guter Indikator, wenn dem nicht so ist.
Was auch immer vor allem den Kunden viel hilft, ist Transparenz, zu zeigen, wer man ist, was man macht. Und ein bisschen was zeigen kann. Also zum Beispiel Kundenstimmen gerne schauen. Jetzt ist die Frage, ob ich das quasi aus Autorensicht erzähle oder aus Kundensicht. Ich mache mal bei der Kundensicht weiter. Schaut immer drauf, ob ihr zum Beispiel Success Stories findet, ne? Wo dann steht, hi, ich habe mit XY zusammengearbeitet und es war super, weil wenn solche Sachen da sind, dann wisst ihr, okay, die Leute, die haben Erfahrung und vielleicht seht ihr unter den Kundenstimmen auch ähnliche Projekte wie eure und erfahrt ein bisschen Bestätigung und das nimmt ihr dann schon mal ein bisschen Furcht vor der Dienstleistung. Oft schreiben die Leute auch eben ihren Werdegang, ihre Stories und ihre Arbeitsweisen runter, dass ihr seht, wie die funktionieren, woran die ihr Lektorat festmachen, wie die sich weitergebildet haben, wann sie freie Termine haben. Viele haben ja auch oft unter dem Kontakt auch einen Kalender oder so, wo ihr euch was aussuchen könnt. Haltet nach sowas Ausschau, weil alles, was euch irgendwie bei der Entscheidungsfindung hilft, sollte da sein.
Ja, und ich ziehe jetzt diesen letzten Punkt, Martin, im Skript vor und dann der vorletzte leitet dann nämlich besser weiter. Wichtig für ein Lektorat ist auch, und das kann man vorher natürlich nie erkennen, das kommt erst während des Prozesses, ist Ehrlichkeit, Konstruktivität und Feingefühl. Denn in unserer Folge mit dem Stefan Berg, der als Lektor arbeitet, haben wir gelernt, Lektorat ist Psychologie. Denn in einem fremden Skript klugscheißen ist verdammt schwer. Weil ihr müsst den Leuten ja irgendwie nahebringen, dass irgendwas, dass da eine Baustelle in ihrem Skript ist, die sie angehen müssen oder angehen sollten, sagen wir es mal so. Und das sind ganz oftmals halt Herzensprojekte, logisch. Das kommt aus dem tiefsten Innern von uns AutorInnen, und da schließe ich uns beide, Martin, mit ein, raus. Und es ist gar nicht so leicht, wenn da jemand dran kritisiert. Deswegen, am Ende des Tages muss es auch zwischen AutorIn und LektorIn funken und es muss gut zusammenpassen.
Und an Preisen erkennt man eben oft Experten oder Fachleute oder Leute, die das halt tatsächlich wirklich beruflich machen. Die machen nämlich keine Dumpingpreise, weil eine Lektorin, ein Lektor beschäftigt sich über Wochen mit einem Skript und der kostet eben jeden, beziehungsweise jeder Kunde frisst in Anführungsstrichen Zeit und die wird da rein investiert und die Lektoren müssen irgendwie davon leben, ob sie das jetzt, wie soll ich sagen, entweder hauptberuflich machen oder nebenberuflich. Ist egal, ihr gebt ja jemandem Geld dafür und diese Person muss sich da reinfuchsen und Zeit dafür aufwenden, um den Unterhalt irgendwie zu verdienen. Und mit einem Euro pro Normseite bei einem Buch mit 200 Seiten frage ich mich, wie das Geld in Anführungsstrichen zum Überleben reichen soll. Also das ist 1 Euro, das ist nichts fürs Lektorat.
Also ja, es gibt schon Leute, die das vielleicht auch nebenberuflich machen als Lektor oder als Lektorin, die sagen dann, naja, dann ich muss davon nicht leben, also kann ich es auch günstiger anbieten. Ja, können sie tun und mit Sicherheit findet man auch den einen oder anderen oder die einen oder den anderen da draußen, die einen guten Job macht. Für uns LektorInnen ist dann das Problem, dass die dann auch ein bisschen den Markt kaputt machen, indem sie ihre Dienstleistung halt im Prinzip unter Wert verkaufen. Aber der wichtigste Punkt ist, den der Martin gerade gesagt hat, jemand beschäftigt sich über Tage oder Wochen mit einem Skript in der Tiefe und das kostet einfach. Aber am Ende habt ihr auf jeden Fall bei einem guten Lektorat ein besseres Buch. Ihr habt was dazugelernt und ihr habt vielleicht einen Dienstleister gefunden, mit dem ihr weiter zusammenarbeiten möchtet, weil es halt einfach schnackelt. Martin, ein Lektorat ist verdammt teuer. Die Dinger können mal gut und gerne 2000 Euro berappen und das hat nicht jeder auf der hohen Kante. Was kann man tun, wenn man sich kein Lektorat leisten kann oder möchte?
Mit den Leuten sprechen, weil viele Dienstleister bieten zum Beispiel Ratenzahlung an oder lektorieren Inhalte auch gegen eine Gegenleistung. Viele Lektoren, die kennen Cover, Design etc., die können vermitteln. Das heißt, gern wäscht auch mal in der Szene die eine Hand die andere. Also lieber das Gespräch suchen, statt sofort zu verzweifeln. Genau. Oder ihr gönnt euch zum Beispiel Folgen wie Lektorin sein, heißt auch an Büchern zu riechen von mir und Maxe und mit Sarah und Lauren von Enchanted Editing. Da greift ihr euch auch noch den einen oder anderen Tipp ab, wie der Umgang mit Lektoren so ist, wenn es einem zu teuer in Anführungsstrichen vorkommt. Ansonsten, Maxi, was kann man noch so machen?
Naja, theoretisch, viele bieten auch ein Probelektorat an, wenn man mal so schnuppern will. Manche machen es umsonst. Ansonsten, Probelektorate sind dann auch nicht teuer, wenn man sagt, oh mal die ersten 30 Seiten, da gewinnt man auch schon mal viel Einblick und ein Gefühl dafür. Und was man immer machen kann, und da spreche ich, glaube ich, für uns drei, bei Lektorat Plus 3, einfach mal eine Frage stellen per Instagram oder in TikTok oder so, keine Ahnung, ihr habt irgendeine Frage zum Schreiben, schießt die uns raus, vielleicht machen wir auch einen Post dazu, aber wir sind immer offen, wenn ihr Fragen oder Anliegen habt.
Das Ding ist lektoriert, ihr denkt euch, ah, gut, dass ich mir das gegönnt habe, dieser und jener Punkt waren sehr hilfreich, ich habe ihn gleich eingearbeitet und man stelle fest, mein Buch hat aber doch noch ein paar Rechtschreibfehler, weil Martin und Max haben gesagt, das ist am Anfang noch nicht so wichtig. Dann bucht ihr euch vielleicht noch ein Korrektorat, wenn ihr euch selbst nicht zutraut, das Ding selbst Korrektur zu lesen. Das sollte man in den seltensten Fällen machen, weil man viele der eigenen Sätze einfach schon auswendig kann und der Kopf gar nicht mehr liest, sondern nur drüber scannt und was fehlt, wird automatisch ersetzt. Das passiert nicht nur bei Leuten, die das Buch kennen, sondern auch Leuten, die es nicht kennen, weil unser Gehirn so gepolt ist, Lücken einfach logisch zu füllen. Und deswegen bieten viele Lektorate auch Korrektorate an. Und ihr habt es schon herausgehört, ein Korrektorat kümmert sich um Rechtschreibung, Grammatik und Form einer Geschichte. Hier muss man ganz klar trennen, ein Lektorat ist kein Korrektorat. Hier wird nicht auf Worldbuilding geschaut, hier wird nicht auf die Charaktere geguckt etc. Man könnte fast so weit gehen, wenn ein Korrektor euer Buch gelesen hat, dann weiß er gar nicht, worum es geht, weil er sich wirklich jeden Satz einzeln nur analysiert hat, ohne der Geschichte zu folgen, sondern nur zu gucken, ob Satz für Satz richtig geschrieben sind. Was bei einem Lektor, den ihr beauftragt, hoffentlich nicht der Fall ist.
Ja. Ja. Beim Nexus haben wir es so gemacht, dadurch, dass wir alle... Jetzt muss ich lügen, Martin. Wir sind 8 Leute und ich glaube, 5 von den 8 Leuten sind auch LektorInnen bei Nexus. Wir haben uns einfach gegenseitig korrigiert. Ne? Immer 2 Leute haben sich eine Geschichte angeguckt und in meinem Fall hat das die Eva gemacht, die arbeitet als Chefin vom Dienst. Korrigieren ist ihr Job unter anderem. Die ist da ziemlich gut drin und ziemlich penibel. Also man kann auch durchaus, wenn man Leute kennt, die wirklich gut darin sind, kann man auch die beauftragen und da vielleicht einen Freundschaftspreis oder ein Abendessen oder sonst irgendwas sich günstig ein Korrektorat besorgen.
Was auch hilft, da sind wir wieder bei der Software, euer Texteditor zeigt euch keine Fehler an, Word zeigt euch mittlerweile wirklich sehr, sehr viele an, also Word ist ein sehr dankbares Tool beim Korrektorat, dann gibt es natürlich auch oft OpenOffice etc., die werden besser, sind aber auch noch nicht so weit. Oder eben, es gibt auch Papyrus, und ich glaube, Papyrus hat auch irgendwie ein Duden-Plugin, was ziemlich viele Fehler ausmerzen kann. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon helfen. Man kann aber auch sagen, verzweifelt nicht am Korrektorat, weil der Max hat auch schon gesagt, es gibt kein Buch ohne Fehler. Umso weniger, desto besser. Aber sollten sich später auch nach Korrektorat und Korrekturlesen von Familie und Freunden etc. Fehler finden, daran wird eure Geschichte nicht scheitern.
Das hast du gut gesagt, weil du kriegst die nicht alle raus. Man muss sich mal überlegen, ne, wenn du jetzt irgendwie so ein Schinken hast mit 353 Seiten, das sind dann, lass mich lügen, 90.000 Wörter, da keine Fehler drin zu haben, das ist fast unmöglich. Selbst einen Stephen King, wenn du ihn im Thalia oder sonst wo kaufst, da wird wahrscheinlich trotzdem der eine oder andere Rechtschreibfehler drin sein. Das ist einfach so. Don't sweat it.
Mehr braucht man da, glaube ich, auch nicht zu sagen, oder?
Nö.
Ja. Deswegen haben wir es jetzt Korrektur gelesen, euer Buch, und schicken es auf dem Fließband weiter zum Buchsatz. Und Buchsatz ist so ein Thema, da bin ich ehrlich, überhaupt keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn es mal bei mir soweit ist, gönne ich mir diese Dienstleistung. Ich gebe das Manuskript jemandem, dem Buchsatz Spaß macht, weil da irgendwie die Zeilen richtig zu verschieben, da habe ich keine Nerven für. Das ist Fleißarbeit im Prinzip, ne? Ja. Da kann man sich richtig reinfallen lassen und dann meditieren, Abstände, Einrückungen etc. machen. Maxi kann da viel mehr dazu sagen als ich, weil ich musste mich damit noch nicht beschäftigen und ich möchte auch nicht. Aber es gibt den Buchsatz und den braucht ihr. Der ist wichtig, weil der Buchsatz sorgt dafür, wie die Worte in eurem Buch halt eben aneinandergelegt sind, wie das hier aussieht. Hier seht ihr die wann Enter gedrückt wird, wann Leerzeilen stehen müssen, etc. Ja, ich übergebe dir das Wort.
Das ist ja nur ein Teil. Tatsächlich gibt es dort auch sowas wie Schriftarten anpassen, Zeilenabstände anpassen, Buchstaben spationieren, also kleiner machen in der Breite, damit sie vielleicht noch in eine Zeile reinpassen, Grafiken platzieren, Worttrennung, Zeichenabstände, Schriftbild, dann gibt es Schusterjungen und Hurenkinder, dann gibt's Gassen, dann gibt's Fliegenschisser, das sind alles so Kleinigkeiten. Du schüttelst den Kopf. Das ist total verrückt. Ganz zum Schluss, wenn wir jetzt den Buchsatz abgehandelt haben, sage ich noch eine persönliche Erfahrung dazu und meine Meinung dazu. Bleiben wir erstmal an den Fakten. Bei Nexus ist es so, ich hätte normalerweise den Buchsatz gemacht, aber die Fanny Remus, die hat sich auch in den Buchsatz so langsam reingefuchst. Das heißt, die wird sich dann drum kümmern. Und das ist bei Kurzgeschichten auch ein bisschen einfacher, wenn du halt so einen Satz, ne, dass jede Kurzgeschichte auf der gleichen Seite anfängt und dass du vielleicht Content Notes hast und sowas. Dann ist es ein bisschen leichter als bei so einem ganzen Buch, wo du wirklich ja auf jede Zeile Acht geben musst im Grunde. Der wichtigste Tipp ist, beim allerersten Mal lasst es am besten einen Profi machen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, auf den komme ich gleich zu sprechen. Buchsatz ist eine unsichtbare Dienstleistung. Also das ist sowas, niemand oder die wenigsten werden ein Buch aufschlagen, werden sagen, na also, da ist jetzt aber noch ein Fliegenschiss. Na, das ist ja, also da ist ja noch eine Gasse. Also das kannst du ja komplett vergessen. Der Buchsatz ist wie gutes Design. Der Buchsatz verkauft dein Buch stillschweigend. Wenn der Leser oder die Leserin da einfach drüber fliegen kann, weil der Buchsatz so gut ist, beste, dann hat der Buchsetzer oder die Buchsetzerin seinen Job richtig gemacht. Im Umkehrschluss heißt das, Laien fällt es nicht sofort ins Auge. Das kann gut oder auch schlecht sein. Der Vorteil ist, wenn ihr das beim ersten Mal habt machen lassen, durch einen Buchsetzer, durch eine Buchsetzerin, habt ihr einen Buchsatz, bei dem ihr spicken könnt, wenn ihr es selbst versuchen wollt. Denn das ist gar nicht so schwierig. Buchsatz macht man, also es gibt bestimmte Buchsatzprogramme. Man kann Buchsatz aber auch ganz einfach in Word machen. Ich mache es zum Beispiel in Papyrus, weil ich mich da schon so ein bisschen eingefuchst habe. Und wenn ihr dann diese Daten habt und diesen Buchsatz, dann könnt ihr einfach gucken, okay, wie viel Ränder hat denn der Setzer oder die Setzerin bei meinem ersten Buch gelassen, und dann könnt ihr im Lineal abmessen und könnt das alles quasi so einstellen, wie ihr das wollt. Ihr könnt dann auch fragen, wie viel ist denn der Zeilenabstand, wie viel ist der Spaltenabstand, und wenn ihr dann diese Daten habt, dann ist der Buchsatz, dann könnt ihr quasi diese diese langweiligen Zahlen und Daten eintragen und dieses, was du eben vorhin gemeint hast, Martin, dieses, wie soll ich sagen, dieses Meditative, wo du dann so durchgehst und noch so irgendwelche Sachen verschiebst und so, das finde ich persönlich ganz geil, weil das halt wirklich so, du guckst da drauf und machst das Ding halt schön, das ist befriedigend, wenn du dann halt irgendwie so eine unschöne Trennung oder so rausgehauen hast. Das ist so eine Sache, die kann man sich antrainieren. Im Gegensatz zum Lektorat oder zum Korrektorat, was mit Inhalt und der Form oder der Rechtschreibung zu tun hat, was schwierig ist, weil ihr arbeitsblind seid, könnt ihr euch Buchsatz durchaus selbst beibringen und zwar gut genug beibringen, dass das schon passt. Ihr werdet natürlich niemals alle Feinheiten eines professionellen Setzers oder einer Setzerin mitbekommen, aber für die ausreichende Leserlichkeit und wenn ihr einfach vielleicht gar nicht das Geld habt, euch das zu leisten, reicht das auf jeden Fall.
Da war ein Satz dabei, den hast du so ähnlich gesagt. Ich deichsel ihn ein bisschen um. Guter Buchsatz fällt also nicht auf, sondern nur schlechter Buchsatz. Und so könnte ich das merken. Ich würde auf jeden Fall jemand anderes drüber gucken lassen, weil ich habe da nicht die Nerven. Ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte es mir mal erklären lassen, aber mein Kopf funktioniert da anders. Ich kann da nicht entspannen. Ich entspanne, wenn ich schreibe, wenn ich irgendwie was Neues entstehen lasse. Und beim Buchsatz, da erschaffst du ja nichts, sondern da arbeitest du mit dem, was da ist. Und das möchte ich mit meiner Geschichte eigentlich nicht mehr. Wenn ich sie fertig geschrieben habe, dann habe ich irgendwie schon damit abgeschlossen. Und das ist dann ein notwendiges Übel für mich, auch wenn das sehr negativ klingt. Aber ja, ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Buch mit schlechtem Buchsatz in der Hand gehabt zu haben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn ich zum Beispiel ein Buch in der Hand habe, wo ich merke, dass immer wieder Buchstaben in andere reinrutschen, dass das hängen bleibt. Und wenn ich weiß, beim Autor XY sind die Seiten plötzlich kacke, dann weiß ich, dass ich das nächste Buch vielleicht nicht kaufe, weil das halt den Lesefluss killt. Ja. Sollte man, also es ist was sehr Trockenes, aber durchaus sehr Wichtiges. Und das, was ich jetzt gesagt habe, sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten und sich nicht denken, Buchsatz fehlt jetzt noch, verzichte ich drauf, weil ich will doch nur mein Buch rausbringen. Vielleicht lieber eine halbe Sekunde länger drüber nachdenken.
Ja, das stimmt schon. Also meine, und das ist jetzt meine persönliche Meinung zu dem Thema, ein ordentlich gemachter Buchsatz von jemandem, der es nicht professionell macht, ist ausreichend. Die ganzen Buchsetzerinnen und Buchsetzer, bitte weghören. Du kannst viel schon rausholen. Du kannst in Papyrus zum Beispiel und auch in Word Sachen einfach voreinstellen, dass die Ränder schon da sind. Dann kannst du dir Vorlagen anlegen. Das hast du einmal gemacht und dann ist das ja mal die Wiesen. Auch so Sachen wie, Impressum oder Danksagung oder lauter so Sachen, die hast du irgendwann oft genug gemacht, was du es weißt. Und dieses durch den Text durchgehen und gucken, ist da irgendein Fliegenschiss, also irgendwie so eine Worttrennung, wo in einer Zeile nur so zwei Buchstaben sehen, die fallen dir irgendwann auf und dann snipest du die raus und das fühlt sich gut an, weil du dann denkst, jetzt ist da wieder so eine Zeile hochgerückt. Und je nachdem, das klingt so doof, wenn du das ein paar Mal in deinem Skript machst oder auch irgendwie so ein Gedankenstrich, der dann auf einmal an einem Zeilenanfang steht, obwohl er ja eigentlich nicht an einem Zeilenanfang stehen sollte, sondern mit dem Wort, das vorne dran kommt, wenn du das oft genug machst, sparst du dir vielleicht auch eine Seite oder zwei und dann ist das vielleicht wieder gut. Dann hast du hinten vielleicht einer Seite oder zwei Seiten frei für Werbung oder du bist am Ende sogar vielleicht ein bisschen günstiger dran. Also es macht schon Bock, sich einfach Musik auf den Kopf und dann da durchwurschteln und gucken, wo ist eine beschissene Trennung, wo ist ein Fliegenschiss, wo so Schusterjungen und Hurenkinder zum Beispiel, die nennt man, wenn du auf einer Seite entweder oben eine Zeile Text hast oder unten eine Zeile Text, das sind Schusterjungen und Hurenkinder. Normalerweise sollten es immer mindestens zwei sein, damit es halt nicht so verloren aussieht. Sowas macht Papyrus zum Beispiel automatisch, knickknack, muss sich gar nicht drum kümmern. Also und je nach und schon diese kleinen bisschen, die können viel ausmachen. Das könnt ihr gut und gerne selbst machen, wenn ihr dann eine Vorlage habt, also beim ersten Mal am besten machen lassen.
Jetzt wird es ein bisschen bunter, denn wir kommen zum Cover. Ihr habt euren Buchsatz gemacht, euer Buch ist innerlich wunderschön. Ihr habt alles reingearbeitet, was ihr reinarbeiten könnt. Der Inhalt passt, aber ihr braucht ja noch einen schönen Mantel. Und es heißt, wir fangen mit dem Satz an, Maxi: Never judge a book by its cover.
Oh shit.
Aber dieser Satz ist doch eigentlich so konnotiert, dass er aussagt, dass das Cover schlecht ist, aber eigentlich ist das Buch ja vielleicht gut. Aber man erfährt es nie, weil eigentlich kauft man ja oft Bücher wegen ihres Covers.
Ja, logisch. Ja, genau. Und Cover soll, also es kann schon sein, dass ein sehr gutes Buch ein blödes Cover hat, aber wie du sagst, dann kommst du vielleicht gar nicht dazu, weil dir das Cover nicht gefällt. Cover macht natürlich auch so Sachen wie, es verrät dir, was ist denn eigentlich das für eine Art von Buch, ne? Keine Ahnung, schwarz-weiß und rote Schrift, dann ist es vermutlich ein Thriller. Die sehen alle irgendwie ähnlich aus. Sixpack auf dem Cover, dann hast du vermutlich irgendeine Romance in irgendeiner Form. Bei Pastel hast du dann New Adult oder eine Love Story. Also ein Cover gibt ja auch Preis, um was für ein Buch es sich handelt. Und die Sache mit Covern ist, Cover können sehr gutes Blendwerk sein und Cover können auch auf den ersten Blick richtig gut aussehen, bis man dann feststellt, Moment mal, so geil ist das Cover ja gar nicht. Beim Nexus, das hat ein recht, wie soll ich sagen, ein recht kompliziertes Cover, weil es eben 8 ganz unterschiedliche Geschichten, die doch irgendwie zusammengehören, unter einen Hut bringen muss. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir noch kein Cover, aber wir haben eine Cover-Designerin und mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ich habe aber schon in meiner Zeit ein paar Cover machen lassen und mit vielen Leuten diskutiert, die sich auch haben Cover machen lassen. Martin, was macht denn eigentlich ein gutes Cover aus?
Ich komme nicht unvorbereitet in diese Sendung. ein gutes Cover. Oh, jetzt ist er weg.
Ja, ich habe das Licht eingeschaltet, weil es sonst ein wenig arg dunkel ist.
Ganz plump gesagt, ein gutes Cover spricht die Zielgruppe an. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Verlage das sehr gut können, Zielgruppen ansprechen. Und zwar habe ich eins, ja, er schüttelt mit dem Kopf, aber pass auf, ich zeige dir was. Ich habe eins mitgebracht, das macht eine Sache und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bewusst damals so gemacht wurde. Und zwar, wir kennen alle Stephen King und Stephen King hat als Richard Bachman geschrieben. Und auf diesem Cover siehst du unten den Titel Menschenjagd, aber oben drüber siehst du zweimal Richard Bachman. Bachman ist King, Stephen King ist Bachman. Und das Buch ist ja keine Ahnung wie alt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in Deutschland damals, als das Buch rauskam, Richard Bachman kein Name war. Und deswegen hat man diese Erklärung ganz groß hier drauf gedruckt, um die Leute abzuholen, weil wenn da Stephen King nicht gestanden wäre, hätten es wahrscheinlich viele nicht gekauft.
Ja, deswegen. Ja.
Zielgruppe ist beim Cover ganz wichtig, das wollte ich damit sagen. Deswegen der Satz, dass Verlage in Anführungsstrichen wissen, was sie tun. Vielleicht nicht immer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier über die Zielgruppe auf jeden Fall nachgedacht wurde.
Ja. Das ist auch ein gutes Beispiel. In erster Linie ist bei einem Cover natürlich sehr wichtig die grafische Gestaltung. Also die Farben, die Typografie, was gerne vernachlässigt wird, die Bildsprache sollten ein harmonisches Gesamtbild ergeben und die Stimmung des Buches unterstreichen. Also ne, kein Schwarz und Weiß und Rot für Romance. Das wollen die Leute nicht. Farben und Schriften sollten nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional gewählt werden. Also wenn der Verlag auf einmal ganz oben in der fetten Schrift steht und das Cover von dem Buch in einer kleinen Schrift, dünnen Schrift unten drunter, dann ist das blöd, weil dann denken die Leute nämlich, der Verlagname wäre der Buchname. Also das ist jetzt ein ganz plakatives, blödes Beispiel, aber das kann sich sehr in sehr solche kleinen Feinheiten granulieren. Wichtig ist auch eine visuelle Hierarchie, also Elemente wie Titel, Untertitel und der Name des Autors sollten in einer klaren Reihenfolge angeordnet sein, so dass der Blick des Lesers intuitiv geführt wird. Martin, du hast bestimmt auch schon so Cover gesehen, die so ganz große Buchstaben hatten und dann steht da Autoren oder Autorenname nebendran und dann liest du da manchmal weiter und dann weißt du nicht genau, wie das Buchcover ist. Das ist dann halt einfach, das kann man schon machen, aber es hat halt keine gescheite visuelle Hierarchie. Und dann ist es schwierig, wenn die Leute nicht wissen, wie das Buch heißt oder wo der Buchtitel aufhört oder anfängt, dann werden die sich den nicht merken.
Das klingt so doof, aber ja, das sind die Basics, die müssen gegeben sein. Man muss am Cover klar erkennen, okay, das ist der Titel, der Name vom Buch, das ist der Autor, die Autorin, Verlag vielleicht noch irgendwo drunter. Wobei ich selten auf den Verlag gucke, wenn ich mir ein Buch kaufe. Und halt eben die Farben müssen passen. Das ist so, wie du gesagt hast, keiner will irgendwie ein blutendes Messer in der Tür drin haben und dann heißt das Buch Liebesgeflüster oder so. Das sollte sich nicht beißen. Man sollte irgendwie klar sehen, was man sich kauft. Und ich bin zum Beispiel so einer, wenn ich so Cover sehe in so Tim Burton-Stil, dann nehme ich das zur Hand, weil das oft dann auch irgendwie Krimis sind oder irgendwelche ausgefallenen Ideen, auf die ich stehe. Und die nehme ich dann zur Hand und als Beispiel oft zitiert im Podcast Flavia Deluce, die Bücher um die elfjährige Flavia, die Giftmischerin, die hat eben, die Cover haben so diesen Tim Burton-Stil und du siehst da den Namen von dem jeweiligen Buch immer sehr schön in die Elemente mit eingebaut. Du siehst sie, du weißt, ah ja, so sieht ungefähr die Flavia aus und dann irgendwelche Elemente aus der Story, wo du dann schon gutes Bild hast. Also schaut euch die mal an, die würde ich euch als gute Beispiele nennen. Vielleicht würde jemand anders sagen, nee, ist kacke. Aber ich finde die immer ganz ansprechend, weil das hat mich nämlich damals dran gekriegt. Da stand Mord im Gurkenbeet, dann noch dieser Tim Burton-Stil und dann wusste ich, ah ja, Mord, Krimi, dann dieses Mädchen, das aussieht wie Wednesday Addams. Ich war abgeholt.
Ja, du sagst, das Cover sind natürlich auch immer eine subjektive Frage. Ne? Es gibt zum Beispiel, ich mag zum Beispiel nicht so gerne, wenn Figuren oder Menschen auf dem Cover drauf sind. Ich mag mehr so stilistisch angehauchte Cover. Und das ist natürlich schwer, das in Qualitätsmerkmal zu pressen. Wichtig ist, dass ein Cover einfach eine klare Sprache spricht und dass es auch gute Kontraste hat übrigens. Ne? Wenn du ein Cover hast, das grün ist im Wald und dann hast du ganz viele grüne Farben und dann heben die sich aber nicht voneinander ab und dann hast du auf einmal grünen Matsch. Was man auch öfter sieht, sind so Cover, die sehr überladen wirken, weil da ziemlich viel drauf ist. Da siehst du, sagen wir, keine Ahnung, eine Kriegerin im Vordergrund und die hat eine Axt und auf der Axt sind Runen drauf und diese Kriegerin trägt einen Helm und die Kriegerin trägt Make-up und die Kriegerin hat noch einen Fellmantel, die Kriegerin hat noch zwei Krähen auf der Schulter sitzen, der Helm hat noch zwei Hörner, im Hintergrund siehst du ein Gewitter und der Blitz tiest an, dass da noch mehrere Krieger hinter ihr stehen. Die Kriegerin brüllt vielleicht noch und in der einen Hand hat sie noch so eine, keine Ahnung, so einen Feuerball, weil sie eine Magierin ist. Und das ist einfach too much. Ist dein, du bist einfach überflutet, reizüberflutet von dem, was auf dem Cover zu sehen ist. Und wenn du dann noch überlegst, dass da noch eine Schrift drüber steht, die ja auch nochmal dein Auge weglenkt, dann ist es zu viel. Das sind auch immer so, ein Cover muss ästhetisch sein, das darf nicht zu viel sein. Und was ich ganz oft sehe bei Cover-DesignerInnen, die das vielleicht nicht studiert oder gelernt haben, ist die Typografie. Ne, wenn die Schrift einfach nicht passt, wenn die Schrift zu dünn ist oder die Schrift ist zu schnörkelig, dass du es nicht lesen kannst oder die Schrift ist so fett, dass du den Rest vom Cover nicht sehen kannst. Die Schrift muss sich organisch ins Cover einfügen und muss ein Teil dessen sein und sollte weder vom Cover ablenken, noch sollte sie im Cover untergehen. Das ist die Leute, die uns auf YouTube sehen, dieses Cover, das du eben hochgehalten hast von Richard Bachmann, da ist zum Beispiel, das ist schwarz und da ist so ein grüner Fußabdruck drauf. Und das war's. Manchmal kann auch so ganz simpler Cover gut Dinge oder gut Bücher verkaufen.
Wobei ich bei dem Beispiel ich jetzt sagen würde, Stephen King braucht eigentlich kein geiles Cover, weil da verkauft sich der Name. Ja. Das ist in Anführungsstrichen eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil es gibt nur wenige Cover von Stephen King Büchern, die ich gut finde. Es gibt zum Beispiel auch diese, nicht mehr Neuauflage, aber vorher gab es eine Auflage von In einer kleinen Stadt, also Needful Things, und da war einfach nur auf grünem Hintergrund eine Registrierkasse, so eine alte. Wo ich mir dachte, das wäre zum Beispiel niemals ein Grund, dass ich mir dieses Buch kaufen würde. Ich hätte noch ein anderes Beispiel hier in meinem schönen Regal, was ich zum Beispiel sehr gut finde. Da muss man jetzt aufpassen, das sind eigentlich Kinderbücher, aber auch die gut für Erwachsene sind. Und ich finde, mir gefallen die Farben hier ultra. Für die, die nicht zuschauen, sondern zuhören. Ich habe hier Red Wall Band 1, der Sturm auf die Abtei. Und da kämpft eine Maus mit Schwert und Schild gegen eine Ratte. Und es passiert zum Glück nicht das, was der Maxi gesagt hat, dass da noch irgendwelche Verzierungen auf den Waffen drauf sind, irgendwo ein Gewitter, sondern man sieht einfach nur eine dynamische Bewegung. Und man sieht zwei Tiere gegeneinander kämpfen und das war's. Den Rest muss man interpretieren. Aber wir lesen aus diesem Cover, um die wird es wahrscheinlich gehen. Und ich glaube, Kinder sind damit sehr gut abgeholt, weil die sich denken, ah ja, Action und ah ja, Maus niedlich, farbenfreundlich. Mama, kauf mir das.
Vor allem, halt's nochmal an die Kamera, vor allem ist es auch gut designt. Jetzt spielt gerade ein bisschen dein Licht. Halt's mal ein bisschen noch weiter, noch, also ein bisschen schräger, ein bisschen gerade. Was man auf dem Cover sieht, diese Ratte ist zum Beispiel im Schatten und die ist recht grau. Das heißt, das Auge wird davon weggelenkt. Und die Maus, um die es geht, die heißt, glaube ich, Martin, die hat so ein Schild und so ein Schwert, ne? Die hebt es gerade so hoch. Die steht im Fokus. Das ist das Erste, was du siehst. Im Hintergrund siehst du so eine Burgmauer. Und hinter diesen Burgmauern hast du ein Stückchen Himmel und Baumkronen. Und in diesen Baumkronen oder vor diesen Baumkronen steht in Rot Redwall. Und Rot und Grün sind konträre Farben. Das heißt, du kannst Rot auf Grün sehr gut lesen. Das heißt, diese Schrift kommt nicht dem Bild ins Gehege. Sie ist sehr gut lesbar. Es ist gut abgegrenzt durch diese Burgmauer. Der Fokus liegt auf der Maus, die gerade in so einer Angriffspose ist. Und die böse Ratte ist so unten links zwar zu sehen, aber eben nicht im Fokus, weil es das ablenken würde. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes, ja, Fantasy, Kinder-Fantasy-Cover. Es sei zum Schluss.
Ja. Ich würde sagen, das vom zweiten Band finde ich übrigens auch sehr geil, aber das könnt ihr googeln, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ja.
Wichtig ist natürlich auch noch beim Cover abschließend zu sagen, drucktechnische Details. Ne? Also der Designer oder die Designerin sollte sich auskennen. Also die richtige Auflösung, der richtige Beschnitt, das Farbprofil und die richtige Dicke für die Spine, also für den Buchrücken. Das ist wichtig, damit euer Buch verlustfrei gedruckt werden kann. Also weil wir jetzt relativ viel Freestyle auch gemacht haben, nochmal eine kurze Zusammenfassung, was bei einem guten Cover wichtig ist. Die grafische Gestaltung, also Farbwahl, Typografie und Bildsprache müssen harmonisch sein. Es muss zur Zielgruppe passen. Es muss eine visuelle Hierarchie geben, also ne, der Titel am besten ganz groß. Wenn ihr Stephen King seid, dann am besten Stephen King ganz groß, weil das eben der Verkaufstreiber ist. Es braucht einen klaren Titel und einen Autorennamen, die sollten nicht ineinander übergehen und das sollte leicht lesbar und gut zu sehen sein. Die Typografie ist wichtig, damit der Titel nicht im Bild untergeht und die drucktechnischen Details natürlich, damit es am Ende auch schön aussieht und passt. Angenommen, ihr habt jetzt einen Coverdesignerin oder einen Coverdesigner gefunden. Das Beste, was ihr machen könnt, ist zu formulieren, wie ihr euer Cover euch vorstellt. Also je besser ihr die Designerin oder den Designer brieft, desto besser und punktgenauer können die ein Cover entwerfen, was euch gefällt. Und desto weniger gibt es natürlich auch Schluck auf in der Nachbearbeitung, was theoretisch auch Geld kosten kann. Im besten Fall habt ihr sogar Referenzen dabei. Also keine Ahnung, wenn ihr jetzt ein Fantasy-Buch schreibt und sagt, oh, ich will da so ein metallenes Emblem drauf haben. Ah, guck mal hier, die Witcher-Bücher, ne, die haben so ein metallenes Emblem. Oder, keine Ahnung, Game of Thrones, beziehungsweise, wie heißt es, ein Lied von Feuer und Eis. Wenn ihr Referenzen mitschicken könnt, immer besser. Wenn ihr sogar vielleicht irgendwas, worauf das Cover sich im Buch beziehen soll, eine Textstelle mitschicken könnt, noch besser. Einfach alles, was ihr habt, was zweckdienlich ist, dem Designer oder Designerin zur Verfügung stellen. Kann man beim Cover sparen? Und das ist ein großes Ja, das könnt ihr, weil viele CoverdesignerInnen auch Premades anbieten. Also Cover, die sie halt einfach so gestaltet haben, wo sie dann nur noch den Namen und den Titel austauschen. Die sind meistens, die gibt's manchmal so für einen Huni oder so. Also wenn sich jemand hinsetzen muss euer Coverdesign, das kostet Geld. Und da seid ihr mal so 300 bis 400 Euro los. Aber Premades sind deutlich günstiger. Und vielleicht gibt es ja irgendwo ein Premade, das entweder auf euer Buch passt oder das in euch einen Funke auslöst und ihr wollt ein Buch dazu schreiben. Das kann natürlich auch sein. Und dann gibt es noch die Frage, ja?
Ich wollte sagen, das ist so ganz böse gesagt ein bisschen wie der Anzug von der Stange. Der ist dann, ja. Der kann sein, dass er hier und da zu lang ist, aber irgendwie passt er. Und deswegen ist er ein bisschen günstiger. Möchte man aber die persönliche Note, muss man halt dafür draufzahlen. Heißt jetzt nicht, dass der Anzug von der Stange der schlechtere ist, aber er wird nicht immer optimal passen.
Ja, aber es gibt trotzdem tolle Premades von tollen Designerinnen. Das gibt es echt geilen Scheiß, um das mal auf gut Deutsch zu sagen.
Geiler Scheiß, um es auf gut Deutsch zu sagen.
Kann man Cover auch selbst zeichnen oder gestalten? Theoretisch ja, allerdings würde ich davon abraten und stattdessen einen professionellen Designer engagieren, wenn ihr nicht selber einer seid natürlich oder eine. Weil den Unterschied vom Amateur zum Profi erkennen viele auf den ersten Blick. Das muss kein Dealbreaker sein. Leute, die Self-Publishing-AutorInnen lesen, die stehen da vielleicht auch drauf auf so selbstgemachte Cover. Aber so für den gängigen Buchmarkt, auch für den Self-Publisher-Buchmarkt, ist ein professionell aussehendes Cover immer ein Türöffner.
Also ich selbst würde niemals auf die Idee kommen, meins zu zeichnen, weil ich kann überhaupt nicht zeichnen. Und es gibt ja jetzt auch die ganzen KIs, die das können. Und da muss man natürlich aufpassen, weil da gibt es Urheberrechtsprobleme. Das heißt, nur weil du dir jetzt per KI ein geiles Cover gemacht hast, heißt das auch nicht unbedingt, dass du das nutzen darfst oder sollst, weil die KI die Informationen eben aus anderen Covern hernimmt, die schon bestehen. Und ich finde, man sieht einem KI-Cover an, dass es ein KI-Cover ist, weil oftmals Personen zu viele oder zu wenige Fehler haben etc. Also nur weil es diese Möglichkeiten gibt, heißt es nicht, dass diese ideal sind. Man kann damit spielen, gerne hernehmen, um einfach mal auszuprobieren, ob einem die Elemente auf einem Cover gefallen würden und das dann vielleicht an eine Designerin weitergeben und sagen, hey, sowas stelle ich mir ungefähr vor, kannst du da irgendwie vielleicht irgendwas machen, was dieses Ambiente trifft. Aber KI-Cover nehmen ist dann halt wirklich der Cheat, der, na, wie sagt man? Ein KI-Cover nehmen wäre halt wirklich einfach die schnelle, die Fast-Food-Lösung, die ich auf jeden Fall nicht empfehlen kann.
Ja, muss aber jeder für sich selbst wissen. Ja. Martin, jetzt sind wir ja fast schon am Ende angekommen. Wir haben noch einen letzten Punkt, denn das Buch muss gedruckt werden.
Der Drucker, hast du keinen hier von HP, so einen Drucker, wo 400 Seiten reinpassen?
Oh shit.
Kann ich das nicht machen, mein Buch auf A4 Seiten drucken und dann mit dem Tacker oben links festklammern.
Dann einfach in den Thalia gehen und einfach hinstellen.
Und am besten oben rechts festklammern, ne? Ja, um die Leute wahnsinnig zu machen. Was mache ich denn? Du lachst mich aus, wo ist der Fehler?
Also wenn ihr Self-Publisher seid, dann seid ihr am besten bedient mit Print-on-Demand-Anbietern und da gibt es mehrere von. Was ist ein Print-on-Demand-Anbieter? Das ist ganz einfach. Print-on-Demand-Services bieten euch die Möglichkeit, euer Buch auf Bestellung hinzudrucken. Das heißt, ihr bietet euer Buch zum Beispiel bei Amazon oder Thalia oder wo auch immer an mit einer ISBN und jemand sagt, boah, voll geil, will ich lesen, ich bestelle das und dann wird es halt für diese eine Person gedruckt. Es gibt also keine Charge von 250 Stück oder 500 Stück, die vorgedruckt sind, sondern es wird für diese Person gedruckt. Ihr müsst keine großen Vorababauflagen bestellen. Der Anbieter kümmert sich um den Vertrieb und den Versand und bietet auch Partnerschaften mit großen Online-Händlern an. Beim Nexus zum Beispiel werden wir wieder mit Tolino Media zusammenarbeiten. Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Da habe ich die Polis-Chroniken drucken lassen. Wir haben ja Between Cracks drucken lassen und da werde ich wahrscheinlich auch The Diary of Frederick Aschenbrenner drucken lassen. Die sind gut. Guter Kundenservice, gutes Online-Programm, wo ihr eure Daten eingebt und alles hochladen könnt. Gute Buchqualität, gute Druckqualität. Es gibt natürlich auch noch andere Anbieter. Ne? Es gibt Amazon, KDP, die das selbst machen, Book on Demand, Tradition und wie eben gesagt Tolino. Es gibt sogar noch mehr, aber das sind jetzt so ein bisschen die größeren. Und welcher da der beste ist, lässt sich pauschal nicht sagen. Das ist auch so ein bisschen, keine Ahnung, einfach mal bei anderen AutorInnen umhören, was die benutzt haben. Jack Sandman zum Beispiel ist bei Tradition. Fanny und ich sind bei Tolino. Andere sind mit Book on Demand zufrieden. Wieder andere machen alles über Amazon, weil es am einfachsten ist. Da ist, soll aber die Druckqualität nicht so toll sein, was ich jetzt nicht bestätigen oder verneinen oder denyen kann. Das müsst ihr einfach selbst rausfinden, was euch da am besten taugt und euch am besten umhören.
Vielleicht sogar auch mal, ich weiß nicht, wie das ist mit den Regelungen, aber das Buch einfach mal selbst bestellen und gucken, was der Kunde kriegen würde. Ja. Das hilft nämlich immens. Da seht ihr dann, wie es bei den Leuten ankommt.
Ja, bei Tolino geht das tatsächlich. Da kann man Bücher quasi, also wenn man sich da angemeldet hat, hat man auch so einen Bereich für sich und da kann man Bücher anlegen quasi als Privatdruck, wenn du es nicht verkaufen willst. Und dann kannst du das schon mal dir zuschicken lassen. Und ein Probedruck ist ganz hilfreich. Ich hab mir einen Probedruck machen lassen, zum Beispiel, als ich das erste Mal Buchsätze bei Seitenfinger gemacht habe und habe festgestellt, ich habe da einen Rand oben viel zu weit eingestellt. Und wenn das dann rausgegangen wäre mit diesem Ding, das wäre ja ganz schön scheiße gewesen. Also es wäre jetzt nicht, ne, Jetzt nicht, also keiner wird mir die Bücher um die Ohren hauen. Die Leute hätten es trotzdem gelesen, aber ne, das wäre halt trotzdem, es entspricht nicht meinem Qualitätsstandard. Und deswegen kann man auch bei, wahrscheinlich bei allen machen, so einen Probedruck. Was auch wichtig ist, seid euch nicht zu schade, den Anbieter zu wechseln, wenn ihr nicht zufrieden seid. Das macht nichts. Ihr könnt ein Buch bei Tradition buchen, drucken lassen, das nächste bei Books on Demand, vollkommen wurscht, solange ihr zufrieden seid.
Und das ist ja so ein Thema, das ist ja nichts Neues. Das hört ihr auch hoffentlich bei uns nicht zum ersten Mal. Da sprechen wahnsinnig viele Blogger wahrscheinlich auch schon von. Es gibt Erfahrungsberichte, es gibt hier genügend Seiten, die Firmen beurteilen etc. Deswegen auch gerne die 15 Minuten hernehmen, um das zu recherchieren oder einfach auch Autoren zu fragen, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Gibt es hier
Richtig.
genug auf Instagram? Also ich glaube, da beißt niemand den Kopf ab, wenn plötzlich in den DMs landet, hey, über welchen Anbieter hast du denn dein Buch gedruckt? Weil ich finde, es ist sehr schön oder sowas. Da würde ich es auch gern machen. Genau. Lieber auch hier bisschen länger drüber nachgedacht, als es dann bereut. Weil scheinbar kann man
Ja.
nicht bei allen so einen Probedruck bestellen. Ich hätte
Ja.
nämlich gedacht, es geht bei allen.
Ich weiß es
Ja.
nicht. Dadurch, dass ich
Okay.
bisher nur bei Tolino war, und da geht es auf jeden Fall. Und ich werde von Tolino auch nicht so schnell weggehen, weil ich einfach super zufrieden damit bin.
Okay. Aber im Prinzip war es das schon. Wenn ihr euch aber denkt, boah, nee, ich hab keine Zeit und keine Lust, mir einen rauszusuchen, ich bewerbe mich lieber bei einem Verlag, das könnt ihr auch machen. Ich glaube, wir haben in der Folge Verlage auch schon besprochen, vom Leser zum Autor, aber es schadet nicht, das hier jetzt nochmal kurz aufzugreifen. Disclaimer ganz am Anfang: niemals zu einem Druckkostenzuschussverlag gehen, niemals dort
Nein,
bewerben,
nein, niemals,
weil.
niemals, lieber stürzt euch aus dem Fenster, nie, 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 lieber esst Nägel, nie zu einem Druckkostenzuschussverlag.
Denn ein Verlag verlangt niemals Geld von AutorInnen, sondern behält einen großen Teil der Einnahmen und zahlt Tantiemen an die schreibenden Personen. Ein Verlag, der Geld verlangt, ist unseriös und wird euch am Ende mehr kosten, da er übrig gebliebene Exemplare in Rechnung stellen kann und vermutlich auch wird, weil was soll er denn damit anfangen? Und damit sind die Vorteile eines Verlags auch dahin. Und da ist die Überlegung, ob man sowas nicht lieber gleich selbst herausbringt, bevor man zu einem Druckkostenzuschussverlag geht.
Richtig, weil die sitzen im Zweifelsfall am längeren Hebel, und wenn die dann halt sagen, ihr seid Debütautor oder Debütautorin, und die sagen gleich, oh ja, wir machen gleich eine Auflage von 2000 Büchern und die verkaufen nur 100, dann werden sie euch die 1990, nee Quatsch, 1900 Bücher in Rechnung stellen, und dann zahlt ihr euch dumm und dämlich. Also Druckkostenzuschussverlage sind ein Big No-No. Es gibt auch Kleinverlage, die manchmal so Geld verlangen für Lektorate, zusätzlich Geld, das ist auch ein Grund, den Hebel zu ziehen und zu sagen, man möchte nicht zusammenarbeiten, weil ein Verlag, das macht man einfach nicht. Weil man sucht sich ja einen Verlag, weil man eben nicht für Lektorat, Korrektorat, Cover, Buchsatz und so weiter selbst zahlen möchte oder kann. Das übernimmt ja der Verlag, und deswegen behält er ja auch einen Großteil der Einnahmen bei sich. Das ist halt einfach ein Deal.
Und dazu muss man auch sagen, okay, dann gehe ich, man kann sich jetzt denken, dann gehe ich halt zu einem vernünftigen Verlag. Sagen wir, es gibt 1000 Verlage in Deutschland und es gibt 1 Milliarde AutorInnen. Heißt, wenn man sich bei einem Verlag bewirbt, dann hat das sehr viel mit Glück zu tun.
Ja.
Diesen Traum von, ich schreibe ein Buch, ich reiche es ein, zack, und schon mache ich das ab dem nächsten Buch plötzlich beruflich, weil alles so sehr durch die Decke geht. Das ist ein Traum. Ne?
Ja.
Das wird es so nicht unbedingt geben, was aber nicht heißt, dass es sich nicht lohnt zu suchen, denn auch beim richtigen Verlag wird das Buch dann eben, wird sich um das Buch dann gekümmert, da wird Lektoratcover etc. übernommen, das Buch kommt in den Laden und es ist schön. Deswegen kann man es gerne versuchen, aber erstmal vielleicht nicht zu viel erwarten. Und Maxi, wie finde ich den richtigen Verlag für mich?
Na, im Grunde genommen Google, und dann halt einfach mal umgucken, was es so gibt. Wichtig ist auch einfach, dass ihr guckt, dass euer Buch ins Portfolio vom Verlag passt. Keine Ahnung, wenn ihr eine Romance schreibt, werdet ihr bei einem Verlag, der sich auf Fantasy spezialisiert hat, wird man euch nicht annehmen. Und guckt einfach, ob die was im Programm haben, was eurem Buch entspricht. Und guckt vor allem, oftmals haben Verlage auch so eine Seite, wo steht, was sie von AutorInnen von der Bewerbung wollen. Also ne, 20-seitige Leseprobe, ein Exposé und vielleicht noch irgendwie die wichtigsten Charaktere oder sowas. Das ist ein bisschen wie mit normalen Bewerbungen, so blöd und langweilig das auch ist. Legt euch ein Portfolio an mit einer AutorInnen-Vita, mit einer Leseprobe, die ihr schon fertig habt. Und halt mit einem Exposé, das ihr schon fertig habt, und guckt dann, was die eben noch zusätzlich wollen, und versucht es so möglichst maßgeschneidert zu machen, wie der Verlag das sich eben wünscht. Und da gibt's auch kein zu viel. Also ihr könnt euch bei Publikumsverlagen, bei Kleinverlagen oder Kleinstverlagen bewerben, so viel ihr wollt, einfach rausfeuern und hoffen, dass euch irgendeiner nimmt. Eine andere Möglichkeit gibt's tatsächlich nicht, wenn ihr nicht ins Self-Publishing wollt. Druckkosten, Zuschussverlage eben ausklammern unbedingt. Ansonsten, es gibt noch Agenturen, die sind aber, da muss man aufpassen, also Agenturen sind super, die kriegen dann auch noch ihren Teil vom Kuchen, wenn sie euch vermitteln, aber wenn ihr euch zum Beispiel schon bei Verlagen beworben habt und bewerbt euch dann bei Agenturen, dann ist es immer doof, weil wenn der Verlag euch abgelehnt hat und die Agentur fragt dann bei, keine Ahnung, Heine nochmal an, und dann sagen die, wir haben den aber doch schon abgelehnt, oder die, sieht auch immer blöd aus.
Lasst euch nicht entmutigen, weil wie bei Stellenangeboten kann es dauern, bis eine Antwort erfolgt. Und ich glaube, bei Büchern sogar oft sehr lange. Wenn es gut läuft, dann kriegt ihr nach einem Jahr das Go oder vielleicht auch das No.
Wahrscheinlich nicht mal No.
Vielleicht auch nicht mal No. Nachfragen soll man ja oft auch nicht. Aber einfach das Buch rausballern, wenn ihr denkt, das ist euer Way to go, dann nicht nur 10 Bewerbungen abschicken, weil da gibt es zu viele Verlage mittlerweile, wo ich bewerben könnt. Gerne trauen und ausprobieren. Publikumsverlag liest man oft. Maxi, was ist denn der Unterschied zwischen Publikumsverlag und einem Kleinverlag? Weil damit ist ja wahrscheinlich nicht die Gebäudegröße gemeint, sondern...
Naja, Publikumsverlage haben natürlich eine riesige Reichweite. Also, keine Ahnung, Heine gibt's, Pieper, halt all diese großen Verlage, deren Namen ihr alle kennt, die haben finanziell die besten Möglichkeiten, aber es ist sackschwer, da reinzukommen. Und es ist auch nicht unbedingt die beste Möglichkeit für jeden Autor oder für jede Autorin, weil so ein großer Verlag natürlich viele AutorInnen unter Vertrag hat. Das heißt, wenn ihr nicht Stephen King seid und die euch dann irgendwie groß rausfeiern, sondern irgendwo in der Midlist landet, dann habt ihr zwar ein Buch im Laden, aber dann habt ihr ja auch nichts gewonnen, weil ihr halt einfach einer von vielen seid. Kleinverlage hingegen nehmen auch oft unbekannte AutorInnen, deren Mittel sind allerdings begrenzt. Also die machen vielleicht ihre Cover selber oder sie machen das Lektorat selber, und das sind dann halt so Abstriche, die man eingehen muss. Aber für einen guten Start und als erste Anlaufstelle, und wenn man sagen kann, hey, ich bin bei einem Verlag veröffentlicht worden, sind Kleinverlage eine gute Anlaufstelle. Was von beidem jetzt besser ist, sei mal dahingestellt. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen parteiisch, weil ich keine so guten Erfahrungen gemacht habe mit einem Kleinverlag. Aber das muss jeder für sich wissen, wo er denn am liebsten landen will. Und ich glaube, am ehesten nimmt man auch das, wo man halt genommen wird, also bei einem Kleinverlag oder Publikumsverlag.
Ich glaube, bei kleinen Verlagen hat man, weiß ich nicht, weißt du vielleicht auch oft mehr Mitspracherecht, wenn es heißt, ah ja, das Cover, so da und da könnt ihr das vielleicht nachkorrigieren. Und ich glaube, bei einem Publikumsverlag ist man vielleicht einer von vielen, muss man natürlich immer mit den Ansprechpartnern absprechen. Und da sollte man dann festlegen, okay, wo liegen denn meine Prioritäten? Was ist mir wichtiger, draußen zu sein? Oder ist mir wichtiger, draußen zu sein, so wie ich es möchte? Weil bei einem Publikumsverlag würde ich behaupten, dass das unter Umständen schwieriger ist, draußen zu sein, so wie man es möchte. Weil das ist dann halt schon Big Business. So, ja. Also jetzt in meiner Vorstellung. Und bei einem kleinen Verlag, mit einem Startup oder so, da ist das Ganze vielleicht noch persönlicher.
Ist so, ja. Wenn du nicht Stephen King bist, dann kannst du beim Publikumsverlag auch nicht viel mitreden. Ist halt so.
Ja, genau.
Wenn ihr natürlich alles, also das ist natürlich der große Vorteil vom Self-Publishing, ihr müsst alles selbst machen, aber ihr dürft auch alles selbst machen. Vom Cover, ihr könnt das Cover selbst designen lassen, ihr könnt auch so, wer euer Lektor ist oder eure Lektorin und so weiter. Das sind die Bürden, aber auch die Freiheiten des Self-Publishing. Deswegen, was da der richtige Weg ist, da gibt es keine Antwort für. Das ist für jeden anders.
Wenn meine Kurzgeschichten Ende 2025 soweit geschrieben sind, das ist die Ansage, dann werde ich es auf jeden Fall erstmal bei einem Verlag probieren, weil ich finde diesen Gedanken immer noch sehr romantisch, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht daran glaube, dass es klappen wird, einfach weil, eigentlich warum glaube ich nicht daran? Weil die Flut an Autoren, Autorinnen in den letzten Jahren so gewachsen ist und sich vielleicht nicht jeder vermarkten lässt, keine Ahnung, vielleicht ist mein Buch aber auch so geil, dass sich die Verlage drum reißen werden, das kann ich jetzt, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde es auf jeden Fall probieren, weil probieren kostet nichts. Von allem, was wir genannt haben, ist das Probieren noch das Günstigste. Ne?
Dann verrate ich dir am besten nicht, dass viele Verlage keine Kurzgeschichtensammlung annehmen.
Das macht nichts. Vielleicht gibt es ja Verlage, die darauf spezialisieren sind. Keine Ahnung, ich will diesen Prozess auf jeden Fall einmal selbst durchgemacht haben.
Das finde ich sehr löblich.
Ja, ich brauche das für mich, damit ich in folgenden Folgen auch davon erzählen kann, weil so kann ich dir nur zustimmen und abnicken und mir denken, jo, der große Max erzählt mir das und in den nächsten Folgen weiß ich es dann auch selbst besser und wir sind alle glücklich. Ja, Punkt. Genau, ich wollte nur sagen, dass ich es auf jeden Fall bei einem Verlag probieren werde und wer mitgezählt hat, außer Max, sind wir damit schon durch mit den Verlagsbewerbungen?
Richtig, ja, wir haben jetzt noch zwei allgemeine Tipps.
Wenn ihr mitgezählt habt, dann haben wir euch jetzt 7 Stationen genannt. Wir haben es als Fließband beschrieben, aber je nachdem, welchen Weg ihr wählt, könnt ihr etwas für euch abkürzen, anders gehen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder eben nicht. Aber auf diesem Weg, wenn ihr ihn theoretisch ablauft, seht ihr sie alle. Ne? Mhm. Ihr kommt in Berührung mit all denen, wenn ihr ein Buch veröffentlichen wollt. Was könnt ihr jetzt also machen? Nutzt diesen Fahrplan, schaut euch beziehungsweise hört euch diese Folge in Ruhe vielleicht nochmal an, wenn ihr sie braucht. Überlegt euch, wann sollte euer Buch fertig sein, beachtet, was ihr bei einem Lektorat beachten solltet. Könnt ihr das Cover vielleicht jetzt schon beauftragen? Buchsatz macht ihr zum Beispiel ganz zum Schluss. Und macht euch vielleicht euren eigenen Fahrplan und hakt diesen Schritt für Schritt ab, damit ihr nicht auf der Strecke bleibt und euch fragt, so, okay, was mache ich als nächstes? So ein bisschen wie wenn wir unsere Geschichten schreiben und unsere Notizen immer am Ende machen, dass wir wissen, wo es weitergeht. Dass ihr euch auch vielleicht auch auf eine schöne Pinnwand, wie ich sie hier habe, einen Zettel hängt und sagt, ah ja, bis dahin möchte ich das und das fertig haben, weil auch dann habt ihr ein sicheres Gefühl und hängt nicht in der Luft, wie man so schön sagt.
Genau. Und das Wichtigste ist, wenn ihr einen Fahrplan habt, plant unbedingt, und das ist wahrscheinlich der beste Tipp, den wir euch heute geben können, plant unbedingt Puffer ein. Denn wenn ihr die Dienstleistung zu knapp hintereinander bucht, dann kommt ihr in Teufelsküche, weil ihr auf einmal Nachtschichten einlegen müsst, weil ihr das Lektorat reinbauen müsst, da die Lektorin oder der Lektor 3 Tage länger gebraucht hat. Plant unbedingt Puffer ein. Bei unserem Projekt Nexus zum Beispiel, unsere Cover-Designerin, die wir uns ausgesucht haben, die wirklich supergeile Cover macht, die ist unerwartet zum Beispiel krank geworden. Und jetzt verschiebt sich dieses Cover auf frühestens nächstes Jahr und damit verschiebt sich die ganze Anthologie, weil ohne Cover kein Buch. Und dadurch, dass wir da aber eh relativ frei sind und Puffer eingeplant haben, ist es gar nicht so schlimm. Habt das im Kopf, lasst euch Zeit, dann kommt ihr auch nicht in Stress.
Ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Schreiben. Klingt natürlich alles immer nach sehr viel, aber es ist eine Reise, es ist ein Abenteuer und ich glaube, der Maxi kann aus Erfahrung sagen, das ist es wert. Das, was ich veröffentlicht habe bei Between Cracks, ich habe diesen Prozess gesehen und ich finde es geil und mir macht es Spaß, deine Geschichte zu schreiben und zu gucken, was mit dir passiert und dann Feedback einzuheimsen. Vor allem, wenn es positiv ist, macht es Spaß. Wenn es negativ ist, passiert. Eure Geschichte wird nicht jedem gefallen. Aber das macht nichts. Ihr werdet auf jeden Fall am Ende was in der Hand haben. Und das ist schön.
Vor allem, und das ist das Beste daran, es wird mit jedem Mal einfacher, weil ihr immer mehr dazulernt und wisst, was ihr tun müsst.
Ja. Und was ihr jetzt auch tun müsst, ist in der nächsten Folge einschalten. Maxi, die kommt wann?
Die kommt am 1. Januar. Das ist unser Jahresrückblick, der ja an Neujahr kommt, wo wir dann ein bisschen die Hose aufmachen, drüber sprechen, wie war unser Jahr, was lief nicht wie geplant, was lief wie geplant, was haben wir für nächstes Jahr geplant. Das machen wir ganz oft auch einfach so ohne Skript, einfach drauf los. Kommt. Also diese Folge hier erscheint oder ist erschienen am 18. Dezember und die Neujahrsfolge mit dem Jahresrückblick kommt dann in 2 Wochen, also verkürzt. Und diese Folge könnt ihr euch abspeichern zum immer wieder anhören, weil da sind hoffentlich viele wertvolle Tipps für euch drin, die ihr immer wieder gebrauchen könnt.
Jo. Auf den Rückblick habe ich Bock drauf, weil man merkt gar nicht, wie viel, also oft vercheckt man, wie viel in einem Jahr passiert.
Ja, ne?
Oft passiert, man denkt sich so, ja, jetzt ist keine Ahnung, wie die Woche rum, was habe ich eigentlich gemacht. Aber aufs Jahr betrachtet läuft man so viele Stationen ab, das ist der Wahnsinn.
Ja, ist so.
Deswegen, wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge. Gerne auf Spotify, YouTube, wo ihr uns hört und seht, da lassen. Das gibt uns Power. Und bis dahin, bis ihr eure Kommentare geschrieben habt, bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen und sagen auf Wiederhören.
Ciao und schöne Weihnachten.
Ah, und schreibt in die Kommentare, ob ich meinen Porno-Balken behalten soll oder nicht. Ja, seht ihr, wollt ihr den auch im nächsten Jahr sehen oder nicht? Schreibt es uns. Auf Wiedersehen.
So. Ja, also dieser Pornobalken, über den müssen wir kurz sprechen. Weil, ich bin ja bei dieser Folge, jetzt bin ich einfach aus der Arbeit quasi, hab Microsoft Teams zugemacht und hab Riverside aufgemacht und dann sitzt der Martin da mit seinem Pornobalken, weil er sich rasiert hat, den man jetzt natürlich noch auf YouTube sieht. Und ich muss jetzt halt natürlich straight faced irgendwie 1,5 Stunden Folge machen, weil diese Folge ja auch recht ernst war, in Anführungszeichen, weil sie ja, ne, wichtig ist, da konnte ich jetzt nicht so rumjoken. Martin, warum Magnum?
Ja, es sieht aus wie Magnum, ne? Wie der Schauspieler. Das Ding ist, es ist, als ich bin sehr froh, dass ich sehr dichten Bartwuchs habe, weil, keine Ahnung, das sieht halt so erwachsen aus, ne? Irgendwie.
Das ist Bart, das Make-up ist halt cool. Der Männer.
Ne, ja, würde ich so sagen. Mein Bruder zum Beispiel innerhalb der Familie wird verarscht, dass er sich mit einem Waschlappen rasieren kann. Ne? Man wird von Kindesalter an darauf getriggert, Bart ist männlich, Bart ist irgendwie cool, Frauen stehen auf Bart, keine Ahnung, ihr kennt die Sprüche. Und bei mir ist es halt so, dass wenn ich mich rasiere, dann habe ich so viel Bartwuchs, ich kann Dinge ausprobieren. Und ich mache auch gern mal dann den Lemmy und dann schaut man sich so im Spiegel an und freut sich. Beim nächsten Mal lasse ich so wie Elvis die Koteletten ewig lang, wo ich mir dann aber denke, nee, so kann ich auf jeden Fall nicht rausgehen. Und heute, als wir die Folge aufgenommen haben, habe ich mich früh rasiert, weil es war dann wieder zu wild. Und dann habe ich so, ne, ich mache hier immer schön erst die Seiten weg. Alle, die auf Spotify zuhören, ihr müsst unbedingt auf YouTube schalten und euch da den Rest geben. Und ich lasse mal hier die Oberlippe irgendwie als letztes da, frag mich nicht warum. Und dann hatte ich das und dachte mir, der Maxi scheißt sich einen in die Hose vor Lachen, wenn er mich später so sieht. Und dann habe ich das unterbrochen, bin ins Wohnzimmer zu meiner Freundin und habe gefragt, ey, soll ich so später Podcast aufnehmen? Und auch sie hat gelacht, da hatte ich die Brille auf und sie hat gemeint, ich sehe aus wie diese Masken mit Brille, Nase und Fake-Bart, die man sich so aufsetzt. Dann haben wir beide sehr gut gelacht. Und dann habe ich meinem Bruder ein Selfie geschickt. Habe geschrieben, ey, ich mache später so Podcast. Und seine Antwort war auch einfach nur Hashtag Magnum. Ja, und so kam das dann. Ich werde es jetzt auch später wegmachen. Das war jetzt nur so, ne, mal so ein Witz für die Folge. Um das Thema kurz zu wechseln, würdest du sagen, man spricht auch bei sowas von Frisur?
Der Bartfrisur, ja, schon irgendwie, oder? Weil du kannst ja, je nach Bartwuchs kannst du damit ja viel ausprobieren. Also ich bin jetzt schon ein bisschen, wie soll ich sagen, vor freudiger Erregung, was du vielleicht bei der nächsten Aufnahme für ein Bart haben wirst. Ich hab jetzt Erwartungen. Du hast hier was gestartet.
Ist es bei dir, wenn ich dich so angucke, du hast ja hier auch unten am Kinn und so, ne? Ja. Hast ja eigentlich auch nicht wenig. Wächst das dann auch über den Mund so oder hast du das wirklich nur hier so?
Ja, ich habe hier ganz, ganz wenige dünne Haare, die hier hochwachsen. Also ich könnte mir so ein Goatee machen, aber es ist ganz wenig. Aber was ich nicht mag, ist, wenn der Schnauzer zu lang ist. Weil das ist so, das ist schwer zu beschreiben. Das ist irgendwie warm und es fühlt sich an, als wäre da irgendwas im Weg. Also spätestens nach 2 Wochen, ich habe jetzt nicht den Superbartwuchs, muss ich den Schnauzer wegmachen, weil sonst fühle ich mich... Keine Ahnung, fühlt sich einfach nicht gut an. Kann ich mich auch nicht dran gewöhnen.
Beim Trinken bist du dann immer alles nass und das Essen hängt drin. Und ich habe so eine romantische Vorstellung, dass ich dann im hohen Alter eben so einen Hercule Poirot-Bart, so einen schönen habe. Ja. Ich bin nicht so der Fan von diesen Viking-Bärten, die so nach unten gehen. Ich glaube, der würde mir auch nicht wachsen. Bei mir wird das alles dann irgendwie zu... Ich bin dann zu sehr ein Schaf. Das geht alles einfach irgendwie nach außen und lässt sich schwer pflegen. Beziehungsweise ich habe überhaupt keine Ahnung von Bartpflege. Ich stutze den eigentlich immer nur. Thema.
Ich glaube aber, dass du halt auch so einen richtig schönen Kratos-Bart findest. Kann schon richtig cool sein, wenn er halt gepflegt ist. Ne? Wenn er auch gut aussieht, wenn er gut hingestutzt ist. Das kann schon ziemlich cool aussehen. Also ja, mehr als diese Bartkante habe ich nicht. Ich habe mich auch irgendwann Anfang des Jahres oder so mal komplett rasiert. Ich sehe einfach aus wie, keine Ahnung, ein 12-jähriges Baby, weil ich einfach auch so ein rundes Gesicht habe. Deswegen, ich brauche diesen Bart, um mir Kontur zu geben. Sonst, ja... Riesenbaby.
Wenn ich mich komplett, also auch nass rasiere, das ja, sieht man ja elektrisch, wenn ich mich nass rasiere, dann sehe ich aus wie Shrek in Shrek 1, wenn er zu Menschen verwandelt wird. Ja. Ich glaube, ich poste da mal ein Bild, den Vergleich. Und eins sollte ich, glaube ich, noch loswerden, genau, und dann Leute, könnt ihr euch rasieren gehen. Was ich als Jugendlicher in der Ausbildung hatte, war, dass ich alles wegrasiert habe und ich habe dann hier nur so ein Stück gelassen. Irgendwie habe ich das mal gesehen, war das in Mode. Und wenn ich Bilder von mir sehe, dann cringe ich so hart rein, weil das so furchtbar aussieht und ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe.
Ich kenne diese Bilder nicht, aber jetzt will ich sie sehen.
Aber lange Haare hatte ich bis zu den Schultern, habe sie mir im Zopf getragen.
Die Bilder habe ich gesehen oder habe ich mal ein Bild gesehen.
Ju, ne, dann frohes Rasieren.
Frohe Weihnachten.
Ja, das auch.